Dann lass uns zuallererst mal über deinen Alkoholkonsum sprechen, Adrian.
Soll ich dir sagen, dass neben mir noch ein Glas Wein steht?
So. Aha. Aha. Nee, aber gar nicht mal der Menge wegen, sondern du hast bei Twitter und Instagram ein Foto gepostet von einem Glas Weißwein. Was ist mit dem Weißwein denn passiert? Sieht aus wie Apfelsaft, wie trüber Apfelsaft. Trinkt man das in München so?
Ich glaube, das ist die fiese Beleuchtung. Wobei ich sagen muss, Stichwort gefärbte Getränke, meine Wiederentdeckung des Sommers ist ja eigentlich Orangina.
Oh, kennst du das noch? Ja, habe ich früher schon wenig getrunken, aber das gibt's hier, das taucht in Hamburg in so manchen hippen Restaurants und Bars taucht das schon mal wieder auf, ja?
Also für mich war das immer, meine Family hat immer Urlaub in Südfrankreich gemacht, immer. Solange ich in dem Alter war und da ist das natürlich so das, quasi das, was wir hier als Cola trinken so ein bisschen, vor allem damals habe ich das so in Erinnerung. Da habe ich es jetzt bestimmt 10 Jahre nicht gesehen, nicht getrunken und jetzt irgendwie diesen Sommer habe ich es wieder entdeckt und eigentlich ist es echt lecker.
Ich mache mir wirklich ein bisschen Sorgen, wie eiskalt er einfach vom Thema Alkohol zu Orangina überleitet. Ganz frech, ganz frech.
Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
So schnell ist eine Woche rum, Freunde. Es ist wieder Donnerstag. Downset Talk Tag. Sag das mal 10 Mal ganz schnell hintereinander. Downset Talk Tag.
Dann erscheint Christoph Kröger hinter dir.
Ja. Es ist unsere letzte Off-Season-Analyse-Folge. Ja. Die AFC South musste bis zum Ende warten, zum völligen Unverständnis meines geschätzten Podcast-Kollegen Adrian Franke.
Ja, und auch zum völligen Unverständnis unserer Hörer. Die hatten das völlig richtig. Allerdings haben wir dann am Wochenende oder kurz nach dem Wochenende gefragt, wie sie eigentlich so die Division einschätzen und vor allem, wie viele Playoff-Teams sie aus der Division dieses Jahr sehen, also in der nächsten Saison. Und das waren doch deutlich mehr als eins, die allermeisten. Also 51% haben gesagt, sie glauben, dass 2 Teams aus der Division in die Playoffs kommen. Es gab 3 Antwortmöglichkeiten. 41% sagen 1. 8%, mutige 8% sagen sogar 3. Aber über 50% unserer Hörer doch sagen, 2 Teams aus der Division schaffen es in die Playoffs. Und ich finde, das ist keine verrückte Prognose.
Ja, ich glaube, du bist da ein bisschen euphorischer, was die Division angeht, als ich. Aber dazu werden wir kommen. Falls wir zwischendurch mal gähnen sollten, wir machen wieder eine kleine Nachtschicht. Wieder nach dem WM-Spiel, nach dem Halbfinale. Frankreich ist gerade ins Finale eingezogen. Wie ich das prophezeit habe vor der Fußball-WM. Ich habe gesagt, Frankreich wird Weltmeister. Hab dann leider aber im letzten Moment noch auf Brasilien als Weltmeister getippt. Fragt mich nicht, warum. Ist auch ganz egal. Deswegen legen wir noch mal eine kleine Nachtschicht für euch ein. Und das Thema heute also, die Colts, Texans, Jaguars und die Titans. Vorher aber noch
News aus der NFL.
Ja, was gibt's Neues? Adrian Franquet, wie der Franzose sagt.
So hat es sicher noch nie ein Franzose gesagt.
Adrian Franquet.
Also wir sind jetzt tatsächlich in der Phase, wo echt insgesamt wenig passiert und das Einzige, was passiert, sind meistens schlechte Sachen, weil wir in aller Regel von einer Verhaftung wegen irgendwas oder einer schweren Verletzung dann berichten. Jetzt ist es diese Woche so, und da muss man wieder vorausgreifen, eben, was gerade schon gesagt, wir nehmen am Dienstagabend auf, sprich, bis die Folge am Donnerstag online geht, könnte sich hier in dem Fall einiges getan haben, aber zum jetzigen Stand ist es einfach so, dass wir zu dieser LeSean McCoy-Sache wahnsinnig wenig wissen. Es steht dieser.
Erzähl noch mal, was die LeSean McCoy-Sache überhaupt ist.
Genau, es steht dieser sehr, sehr schwere Vorwurf im Raum, dass er seine Freundin ist es, oder also Ex-Freundin sehr, sehr, sehr übel misshandelt haben soll. Da sind ganz, ganz schlimme Bilder auf Instagram aufgetaucht von dieser Freundin. Da gibt's diverse Geschichten auch drumherum, auf die ich jetzt auch nicht weiter eingehe, einfach weil es so wenig Informationen gibt. Alles, was wir im Moment wissen, ist, dass die Polizei ermittelt, die NFL und die Buffalo Bills im Bilde sind und letztlich alles im Moment noch darauf hinausläuft, dass jeder versucht, irgendwie möglichst viele Fakten zusammenzukriegen und die die einzige wirkliche Aussage, die wir bisher haben, ist die von LeSean McCoy selbst, der sich auf Instagram auch zu den Vorwürfen, die eben nur über Social Media bisher, nur in Anführungszeichen über Social Media bisher hochgekommen sind, geäußert hat und gesagt hat, er hat nichts damit zu tun, hatte mit den Personen seit Monaten keinen Kontakt und ist alles völlig aus der Luft gegriffen. Das ist der aktuelle Stand. Alles darüber hinaus ist reine Spekulation und deswegen haben wir vor der Sendung jetzt auch gesagt, wir wollen uns da bewusst nicht irgendwie spekulativ beteiligen. Ich glaube, alles, was man sagen kann, wenn er dafür verantwortlich ist, für das, was man da sieht, dann wird er völlig zu Recht sehr, sehr hart bestraft werden und ich glaube, dann werden wir ihn auch nicht mehr in der NFL sehen. Aber das ist noch weit in der Zukunft und für uns noch völlig unklar.
Ja, ich glaube, analytisch muss man da noch nicht dran gehen. Dafür ist das einfach noch zu früh. Ja. Wofür es noch nicht zu früh ist, ist unsere Quick Question. Die haben wir uns wieder selbst ausgedacht und beziehungsweise wir haben euch schon mal bei Twitter vorab gefragt. Und zwar, ihr dürft von einem Division-Konkurrenten einen Spieler klauen, der ab sofort für euer Team spielt. Wen würdet ihr nehmen? Eine sehr spannende Frage, die sich da Adrian ausgedacht hat. Adrians Team sind ja bekanntlich die Arizona Cardinals. Die spielen wiederum bekanntlich mit den Rams, den Seahawks, den 49ers in einer Division. Also ich würde mich da ehrlich gesagt schwer tun, von wem ich da jetzt einen guten Spieler nehme, weil die Cardinals könnten so einige gebrauchen, oder?
Ja, das stimmt. Und vor, sagen wir mal, 4 Monaten wäre mir die Entscheidung noch recht leicht gefallen. Dann hätte ich einfach Russell Wilson gesagt. Jetzt hoffe ich ja, dass man tatsächlich seinen Quarterback gefunden hat in Josh Rosen und würde dann eher in die andere Richtung gehen, also sprich die Defense, weil ja nun mal es in meinen Augen so ist, du kannst ja gerne widersprechen, aber für mich ist es so, dass der beste Verteidiger der Liga aktuell in der Division spielt, was Cardinals-Fans und Seahawks-Fans und auch 49ers-Fans jedes Jahr zweimal schmerzhaft zu spüren kriegen. Und deswegen würde ich Aaron Donald ins Team holen und den da in den Pass-Rush zwischen Chandler Jones und Marcus Golden und die alle stellen und erstmal sagen, punktet ihr erstmal gegen uns.
Aaron Donald war einer, glaube ich, der meistgenannten bei Twitter, ja, ne? Also da
ja, viel häufiger als größere und auch viel häufiger als jetzt generell Quarterbacks wurden nicht so häufig genannt, was mich ein bisschen überrascht hat. Aber die Leute haben generell sehr, sehr stark auf Defense gesetzt bei der Frage. Und Aaron Donald war da sicher, wenn nicht der am häufigsten genannte, einer der 2, 3, die am häufigsten genannt wurden.
Was natürlich zum einen daran liegt, dass es viele Seahawks-Fans in Deutschland gibt und viele 49ers-Fans. Ja. Und da ist Donald einfach in der Division, ich widerspreche dir da ganz und gar nicht. Wer mich kennt, weiß, wie viel ich von Aaron Donald halte. Ich sehe ihn sogar nicht nur als besten Defender der Liga, sondern einen der besten positionsunabhängigen Spieler der ganzen NFL. Ja. Also von daher kann ich deine Wahl absolut verstehen. Ich habe ja nicht so richtig ein Team, sage ich in gefühlt jeder Folge. Also ich bin nicht Fan von einem speziellen Team, aber die Raiders, ja, mit denen bin ich jetzt schon so ein bisschen connected wahrscheinlich. Deswegen habe ich jetzt auch mal die Raiders genommen, ja. Ich finde, da kann man gar nicht genug klauen. Wer die letzte Folge noch nicht gehört hat, da analysieren wir unter anderem die Raiders und ja, da basiert sehr viel auf Hoffnung und sehr viel auf Spielern, die mal gezeigt haben, dass sie was können, aber jetzt nicht mehr so unbedingt. Und dann gucke ich mal so durch die Divisions. Und vor allem, also ich sag mal, Offense der Raiders, ja, wie gesagt, viel Hoffnung dabei, ne, mit so Leuten wie Jordy Nelson oder Doug Martin zum Beispiel auch, und Tavis Bryant. Und deswegen gehe ich eher in die Defense, vor allem, weil es 2 richtig gute Defenses in dieser Division gibt, mit den Broncos und den Chargers. Und da haben sich mir 2 Optionen eigentlich aufgetan. Die Raiders haben eine relativ schlechte Secondary. Wie wäre es denn zum Beispiel mit einem richtig, richtig guten Cornerback? Zum Beispiel mit Casey Hayward von den Chargers, der laut Pro Football Focus beste Cornerback der Liga, letzte Saison zumindest. Aber da habe ich mir gedacht, nee, Moment, das geht noch geiler. Und noch geiler wäre einfach eine Outside-Zange, bestehend aus Khalil Mack und Von Miller. Stell dir das mal vor. Von Miller von den Broncos zu den Raiders. Gute Nacht, Maria. Ey, das ist aber mal Druck ohne Ende. Der wahrscheinlich, ich glaube, der wäre wahrscheinlich noch besser als der jetzt zum Beispiel von Bosa und Ingram von den Chargers. Also wirklich der Albtraum jeder Offense und jedes Quarterbacks, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ist man kann da immer dann über Schemes diskutieren und jetzt 4-3, 3-4 Defense und so weiter, aber wir wissen ja alle, dass Sub-Packages, dass die Base-Defense eigentlich für jedes Team sind und jetzt die 3-4-4-3 Unterscheidung nicht so wahnsinnig wichtig ist. Und klar, also Von Miller ist der beste Edge-Defender in der NFL, der beste Edge-Rusher in der NFL. Und Khalil Mack muss man eigentlich direkt danach sagen. Also da gibt's ja eigentlich nicht viel, was da so dazwischen irgendwie zu sagen könnte. Der muss da irgendwie noch dazwischen rein. Das wäre, also es wäre A, unbezahlbar, aber es wäre B, auch ja, das absolut ist ja spektakulär.
Was auch noch spannend wäre zum Beispiel Deshaun Watson zu den Jaguars. Womit wir direkt zur AFC South kämen.
NFL Preview.
Zu unserer letzten Division, unserer kleinen Off-Season-Analyserunde. Und wir machen das wie jedes Mal. Wir fangen mit dem Standing vom letzten Jahr an, nur auf den Kopf gestellt, also mit dem schlechtesten Team der Division. Und das hatte ich gar nicht mehr so Erinnerung, dass die Houston Texans am Ende dann doch so eine echt schlechte Saison hatten, was den Rekord angeht. 4 Siege, 12 Niederlagen. Damit, wenn auch mit dem gleichen Rekord, noch hinter den Indianapolis Colts. Trotzdem, finde ich, hatte man die Saison oder hab ich die Saison von den Texans irgendwie besser in Erinnerung. Vielleicht spielte auch Deshaun Watson eine Rolle und vor allem die Andrew Hopkins. Aber am Ende war sie doch sehr schlecht.
Ja, und Verletzungen generell auf jeden Fall das Thema, offensiv wie defensiv, so die absoluten oder einige der absoluten Superstars verletzt, haben lange gefehlt und das hat man dann letztlich auch in der Bilanz gesehen, dass auch so ein Team wie die doch ebenfalls sehr dezimierten Colts am Ende vor ihnen stand. Aber ich habe wieder eine Frage zum Einstieg für dich. Wie viele Teams würdest du sagen in der NFL, so deine Einschätzung Stand heute, haben eine schlechtere Offensive Line als Houston?
Keine. Wie aus der Pistole geschossen. Ich habe mich diesmal tatsächlich auch mal ein bisschen deine Teams angeguckt, die du vorbereitet hast. Und also das ist ja ein Haufen von No-Names. Oder täusche ich mich? Wie gesagt, ich sag immer wieder gerne, ich bin kein O-Line-Experte. Aber also vor allem letzte Saison haben wir schon gesehen, dass das nicht so doll war. Und so viel hat sich, glaube ich, nicht getan.
Also hat sich ein bisschen was getan, da komme ich nachher auch noch drauf. Aber
sie bleibt letztendlich dann doch relativ schlecht.
Ja, sie bleibt letztlich relativ schlecht. Für mich steht Buffalo noch auf der Liste. Also Buffalo, würde ich sagen, hat eine schlechtere Offensive Line Stand heute. Aber dann wird's schon eng. Also dann muss man echt sagen, dann müsste man schon echt gut überlegen, für welches Team man da noch argumentiert, dass ein Offensive Line man hinter den Texans einordnen würde. Und das war letzte Saison ja auch schon ein ernsthaftes Problem. Umso mehr, nachdem Duane Brown, da gab's auch interne Streitigkeiten da mit dem Owner und ja, am Ende wurde er getradet nach Seattle zu den Seahawks und der war mit Abstand Houstons beste Offensive Line. Wenn der ist jetzt eben weg, seit Mitte letzter Saison schon. Hier haben sie ein bisschen investiert mit Zach Fulton und Senior Kelemete, die beide Guards sind und beide direkt starten werden. Davon kann man eigentlich ausgehen. Sollten die Interior Line zumindest einigermaßen stabilisieren, sind auf jeden Fall deutliche Upgrades zu dem, was Houston letztes Jahr hatte. Das, da muss man, glaube ich, nicht kein allzu großer Prophet für sein. Und tatsächlich waren beide letztes Jahr auch zwei der stabileren Guards, was Pass Protection angeht. Also das ist sogar wirklich mal so, dass man sagen kann, da haben sie sich ein bisschen stabilisiert.
Na guck mal, habe ich gleich wieder als O-Line-Experte versagt, ne?
Dafür haben wir ja dich. Und die Tackle-Situation ist ja immer noch auch noch ein Riesenproblem und würde mir auch als Texans-Fan enorme Bauchschmerzen bereiten. Die hatten letztes Jahr die schlechteste Pass-Protecting-Line in der gesamten NFL. Das wird ein bisschen besser sein, aber wir sprechen jetzt hier nicht davon, dass die ins Mittelmaß der Liga springen oder so. Also da ist ein bisschen mehr Stabilität drin. Aber das ist immer noch eine Problemzone, glaube ich. Vor allem, also die Tackle-Position auf jeden Fall. Trotzdem muss man eben sagen, und du hast schon angesprochen, was die Texans mit Deshaun Watson letztes Jahr gemacht haben, bis der sich verletzt hat. Obwohl sie eben diese Leiden so als Klotz am Bein hatten. Das war wirklich erstaunlich. Also sie waren trotzdem, trotz dieser Leinenprobleme könnte man ja sagen, hier, sie sind eine reine Kurzpassoffensive, Ball schnell weg, viele Screens, viel Play-Action und hoffen, dass der Quarterback irgendwie möglichst wenige Hits einsteckt. Stattdessen waren sie eine der aggressivsten Offenses in der gesamten Liga oder eigentlich sogar für einen Zeitraum mit Watson die aggressivste Offense der Liga. Also in der gesamten vergangenen Saison kam kein Quarterback über 10,8 Intended Air Yards pro Pass, also wie weit sie den Ball im Schnitt das Feld runterwerfen, also nicht horizontal, sondern vertikal. Watson stand bei 11,3, also ein halbes Jahr weiter als der nächstbeste oder nächstweiteste Quarterback. Auch was die durchschnittlichen Air Yards von seinen angekommenen Pässen angeht, war er in einer ganz eigenen Liga. Also 8,3 Yards, kein anderer Quarterback über 7,9. Also eine sehr, sehr aggressive Downfield-Offense. Und ein Grund dafür war, dass sie eben das Playbook extrem umgestellt haben. Da muss man sich schon auch fragen, warum sie das nicht einfach in der Preseason und der im Training Camp gemacht haben. Warum da vorher dieser Zirkus gemacht wurde mit hier, Watson startet noch nicht und dann doch irgendwie Wechsel in der Halbzeitpause vom ersten Spiel, was ja, glaube ich, sogar direkt, das habe ich nicht so ganz verstanden. Das wird auch, glaube ich, hat Bill O'Brien, das kann er nicht so ganz plausibel erklären. Tatsache ist aber, dass er es danach geschafft hat, das Playbook wirklich so anzupassen, dass du mit Deshaun Watson und trotz dieser Line eine sehr, sehr spektakuläre Offense aufs Feld gebracht hast. Und es war sehr viel Play-Action, sehr viele Option, Triple-Option, Run-Pass-Option, eine wahnsinnige Play-Vielfalt aus vergleichsweise wenigen Formationen, also was denn dem Quarterback natürlich die Arbeit leichter macht, was denn für die Defense das Leben schwerer macht. Insgesamt eine sehr Quarterback-freundliche Offense, die auch Watsons Mobilität voll ausgenutzt hat, ohne ihn aber als Runner zu sehr zu gefährden. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Das ist auch ein Grund dafür, warum zum Beispiel das Run-Game so gut funktioniert hat, eben diese ganzen Elemente, die ich gerade gesagt habe im Passspiel. Lamar Miller, der jetzt für mich zumindest kein Ausnahme-Running-Back ist und
boah, nee,
irgendwie die Top 10, Top 12,
so
Top
15,
der die gehört. Ja, ist ein durchschnittlicher Running-Back. Das trifft es, glaube ich, ganz genau. Der hatte aber von allen Running Backs letztes Jahr mit mindestens 200 Runs die sechstwenigsten 8-Plus-Man-Boxes, also wo mindestens 8 gegnerische Verteidiger in der Box stehen. Das spricht eben dafür, dass die Defenses dieses Passspiel mit Watson extrem respektiert haben und gleichzeitig auch diese ganzen Option-Plays verteidigen mussten. Wir haben also, wenn man das mal kurz so zwischenfazitmäßig zusammenfasst, ein Top 10 Wide Receiver, würde ich sagen, in DeAndre Hopkins. Ich weiß nicht, ob du ihn niedriger hast.
Nein.
DeAndre Hopkins. Das war überzeugt.
Ja, weil DeAndre Hopkins einfach letzte Saison gezeigt hat oder auch vorletzte Saison generell, beziehungsweise nee, letzte Saison war das ja dann, als Deshaun Watson verletzt raus ist, dass er trotzdem seine Leistung gebracht hat, dass es nicht Quarterback-abhängig war, wie gut er ist. Er hat Top-Leistung mit Deshaun Watson gezeigt. Wer kam danach nochmal rein? Savage,
ja.
Ja, Tom Savage. Und er hat trotzdem weiter performt. Und das finde ich, das zeigt immer, finde ich, was für eine Qualität ein Wide Receiver irgendwie wie haben muss. Und die hatte er und die hat er gezeigt. Und ich sehe ihn direkt hinter so diesen ganz großen Top-Leuten wie Brown, Julio, Odell. Haben wir noch wen vergessen? Ja, aber AJ dann Green kommt.
Würde ich auch noch davor sehen.
Bitte?
AJ Green würde ich.
Ja, noch genau, aber dann finde ich, kommt er dann auch schon langsam.
Ja, also ein Argument, was ja Kritiker immer sagen, und das stimmt auch, er ist kein Wide Receiver, der wahnsinnig viel Separation kreiert, also der viel Platz zwischen sich und seinem Gegenspieler quasi während eines Plays erzeugt.
Aber er schafft es dann trotzdem immer noch den Ball zu bekriegen. Also ich erinnere mich da an so ein paar Catches letztes Jahr, wo der Verteidiger ihn perfekt verteidigt hat eigentlich und er trotzdem es noch geschafft hat, den Catch zu machen.
Ja, absolut. Und das ist auch kein Zufall oder Eintagsfliege oder irgendwas. Das muss man einfach sagen, das ist eine unglaubliche Qualität, die er mitbringt. Und die ist natürlich auch gerade einem jungen Quarterback die Arbeit viel leichter macht, weil er weiß, ich kann, wenn alles zusammenbricht und nach dem Snap 3 Verteidiger direkt vor mir stehen, habe ich zumindest die Chance, wenn ich den Ball da hochwerf, DeAndre Hopkins, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er damit runterkommt, als jetzt einer der Verteidiger, der bei ihm steht. Also haben wir einen Top-10-Receiver, vielleicht für manche auch einen Top-5-Receiver, ligaweit. Wir haben jede Menge Speed mit Will Fuller und mit Kiki Cutie, dem Rookie, den sie dieses Jahr gedraftet haben, der auch ein absoluter Speedster, ein absoluter Burner ist, der mir aufgefallen ist, als ich vorletztes Jahr die College-Tapes von Patrick Mahomes geschaut habe und der immer wieder tief durch war und da lange Touchdowns erzielt hat. Sie haben eine verbesserte Interior Line, wie ich gerade gesagt habe, und natürlich Watson selbst, wo wir alle hoffen, dass der zu 100% von seinem Kreuzbandriss zurückkehrt. Tackle ist für mich ein Fragezeichen, Tight End ist für mich auch immer noch ein Fragezeichen.
Absolut.
Aber trotzdem könnte man ja jetzt denken, irgendwie, Houston ist bereit, so eigentlich wieder an dieses Feuerwerk so ein bisschen anzuknüpfen. Und also für mich individuell sieht die Offense jetzt besser aus als, sagen wir mal, in Watsons letztem Saisonspiel, bevor er sich verletzt hat, so ungefähr. Also wenn wir nur das Personal auf dem Papier sozusagen anschauen.
Also für mich, zum einen Tight End sehe ich auch so, aber da haben sie, finde ich, einen ganz interessanten Mann geholt, der zumindest direkt Impact haben könnte. Wie sehr er dann auf NFL-Level dann auch Erfolg hat, ist eine andere Sache, aber er wird, glaube ich, direkt oder ziemlich schnell eingebunden werden mit dem Rookie Jordan Akins, den sie geholt haben. Mhm. Der weiß auf jeden Fall, wie man Bälle fängt. Ich habe mir nochmal College-Tapes angeguckt. Das sah teilweise schon recht nett aus. Wenn sie den vernünftig einbinden können, könnte der so ein Spieler sein, der irgendwie ja so ein bisschen Sleeper-Qualitäten mitbringt. Ja, ich finde das Run-Game, da bin ich einfach bei Lamar Miller ganz, ganz skeptisch, beziehungsweise boah, er wird ja auch nicht jünger jetzt, ne? Und bin ich mal gespannt. Deonte Foreman ist so ein Typ, wo man letztes Jahr schon gesagt hat, der könnte Lamar Miller eher früher als später beerben, hat sich dann aber nur schwer verletzt. Ich weiß gar nicht, glaube ich, Achillessehne?
Achillessehnenriss, ja.
Ja, das ist halt auch als junger Spieler, vor allem als Running Back, nicht so eine Verletzung, wo man einfach wieder sofort wieder bei 100% zurückkommt. Da muss man ein bisschen abwarten. Der wäre sonst einer, der da vielleicht mal ein bisschen mehr, ja, mehr was Spektakuläres reinbringen könnte in dieses Running Game. Also die, aber die O-Line, du hast gesagt, sie ist verbessert, aber sie bleibt ja trotzdem noch unterdurchschnittlich. Da würde ich auch erst abwarten. Und Deshaun Watson hat natürlich ein Tempo vorgelegt, vor allem was so Touchdowns angeht, die Touchdown-Rate einfach, die wird dann natürlich nicht so weiterführen können. Aber natürlich.
Auf keinen Fall.
Aber natürlich ist er ein hochtalentierter Spieler, vor allem was seine Athletik angeht, dass er da für die Texans, man hat es ja letztes Jahr gesehen, einen extremen Unterschied ausmachen kann. Trotzdem bin ich, was das angeht, Run Game, Watson generell, beziehungsweise vor allem die O-Line, ein bisschen skeptisch.
Ja, es gibt eben, also die Running Back-Situation wäre noch dann der nächste Punkt gewesen, wo ich dich eh drauf angesprochen hätte, als hast du es auch schon gesagt. Es gibt doch schon einige Fragezeichen, gerade wenn man, also so die Fixpunkte sind für mich eigentlich nur DeAndre Hopkins, Deshaun Watson, aber auch nur mit einem Fragezeichen eben, also kann man eigentlich schon nicht so als Fixpunkt sehen. Und ich bin eigentlich recht sicher, dass die Interior Offensive Line zumindest verbessert wurde im Vergleich zum letzten Jahr. Plus eben, was ich vorhin auch gesagt habe, du hast dieses Speed-Element in der Offense. Das ist auf jeden Fall gegeben. Aber es gibt schon auch noch einige Fragezeichen. Und dann kommt da eben dazu, und das ist für mich eine der spannenderen Storylines in dieser Division dieses Jahr, Houston wird seine Offense, glaube ich, ziemlich umbauen im Vergleich zu dem, was wir letztes Jahr gesehen haben. Also letztes Jahr hat man gegnerische Teams ja noch so ein bisschen mit diesem Ansatz überrascht und teilweise auch überrannt. Das wird jetzt nicht nochmal passieren. Das hat man jetzt aus Houston mehrfach gehört. Das haben Coaches, mehrere Spieler haben das auch gesagt. Teams haben jetzt natürlich das Tape von den 7 Spiele hat Deshaun Watson insgesamt gemacht. Das haben jetzt die Teams gesehen. Die wissen jetzt, was Houston da alles an Packages macht und was sie aus welchen Formationen so an verschiedenen Plays gemacht haben. Da wird man sich anpassen müssen. Also Bill O'Brien, der Head Coach, der ja auch Offensive Coordinator in Houston ist, hat schon gesagt, dass die Offense, Zitat, komplett anders aussehen wird. Also wirklich doch einiges geändert wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das unter anderem bedeutet, dass wir Deshaun Watson ein bisschen häufiger an der Center sehen. Ich gehe fest davon aus, dass es bedeutet, dass wir komplexere Strukturen im Passspiel sehen. Also einfach, weil man Deshaun Watson auch mehr zutraut dann. Alles wird sich so ein bisschen zeigen, wird auch mit einem Lernprozess einhergehen, was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, wenn man Sachen so umbaut, wenn dein Quarterback von einem Kreuzbandriss zurückkommt und vielleicht in der Offseason oder sicher in der Offseason nicht alles mit zu 100% mitmachen kann. Man kann, glaube ich, auf keinen Fall erwarten, dass sich diese Zahlen, diese Verrückten aus der vergangenen Saison mit Watson so wiederholen. Da bin ich auch ganz bei dir. Was ein Ansatz, denke ich, sein wird, Houston war letztes Jahr schon eins der so insgesamt gesehen, was natürlich auch an den Spielen dann ohne Watson lag, aber insgesamt gesehen ineffizienteren Red Zone Teams der NFL, was Touchdowns aus Red Zone Trips angeht. Ich denke, da wird man ansetzen. Ich vermute eben auch, dass das die Offense insgesamt ein bisschen komplexer noch wird, weil die Offense von Bill O'Brien ist eigentlich eine recht komplexe, die er eben letztes Jahr bemerkenswert umgebaut hat für Deshaun Watson.
Ich muss gerade so schmunzeln über den Begriff Red Zone Trip. Ich könnte auch, so ein T-Shirt-Spruch sein. Kannst auch beim Bergheim verkaufen heute. Heute schön auf einem Red Zone Trip. Naja. Ja, ich wollte dich nicht aufhalten.
Ja, und also ich würde auch auf jeden Fall nochmal deine Einschätzung zu der Offense insgesamt gerne hören, aber meine Einschätzung zu der Offense ist, dass ich glaube, wer jetzt so ein bisschen auf dieser Deshaun Watson-Welle noch ist und sich dann nochmal ein, zwei Highlights von letzter Saison anschaut, so das Seahawks-Spiel zum Beispiel, das für mich eins der besten der Regular Season insgesamt war, ligaweit, der wird vielleicht schnell denken, so, ja gut, jetzt kommt Watson zurück und Offensive Line ein bisschen besser. Tight Ends, zumindest haben sie jetzt mal wieder mehr Optionen, nachdem die ja letztes Jahr gefühlt einen Tight End nach dem anderen verletzt verloren haben. Die werden schon wieder irgendwie ihre 30 Punkte pro Spiel machen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, wir sehen hier eine Offense, die einen statistisch gesehen einen guten Schritt erstmal zurück machen wird, die aber was Mittel- und Langfristigkeit und was Komplexität und was auch Herausforderungen, sagen wir mal, nicht nur durch die Option Plays, sondern eben auch durch die Passstrukturen und all diese Dinge angeht, die in der Hinsicht einen Schritt nach vorne machen wird.
Also meine Zweifel habe ich ja schon geäußert, dass ich auch keiner von denen bin, die sagt, das geht genauso weiter wie, ne? Ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, da kannte Watson einfach auch keiner und wusste gar nicht, zu was er in der Lage ist. Und dann hat er ja wirklich ein Sahnespiel nach dem anderen erwischt. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch unterwegs. Und jetzt hatte ich eben was im Kopf, was ich unbedingt noch sagen wollte. Und jetzt scheint es mir entfallen zu sein. Aber ja, wie gesagt, meine Zweifel habe ich ja auch schon geäußert. Trotzdem sollte man die Offense auch auf seine Athletik natürlich weiterhin aufbauen und seine Fähigkeiten einfach auch mal Houdini-like zu Fuß was zu erledigen. Aber ja, ich stehe da auch noch nicht so ganz hinter. Was ich immer ganz spannend finde, ist zum Thema Fantasy-Football, wozu wir ja auch noch kommen werden in den kommenden Folgen, dass Deshaun Watson in ganz vielen Mock-Drafts, die man so macht, als zweiter Quarterback gedraftet wird. Da denke ich mir auch immer, Leute, okay, wenn ihr euren Quarterback früh draften wollt, vor so Leuten irgendwie wie Tom Brady, wie Cam Newton, wo man weiß, dass der Yards zu Fuß machen wird, da sind ganz viele Leute auf einem ganz, ganz flotten Hype-Train unterwegs. Aber nicht nur du, sondern auch ich würden da so dezent zumindest mal ein bisschen auf die Bremse treten.
Ja, was nicht heißen soll, dass es irgendwie eine schlechte Offensive ist. Also nicht, dass wir danach wütende
Texans-Fan-Mails kriegen.
Aber ja, es ist, also du hast schon Jordan Akins angesprochen, man hat ja noch einen Drittrunden-Pick, Martinez Rankin, vielleicht übernimmt der auf Left Tackle und ist tatsächlich schnell ein stabilisierender Faktor. Das mag sein. Ich glaube einfach, man muss ein bisschen die Erwartungen dämpfen an diese Texans-Offense.
Und das muss man vielleicht auch bei der Defense, wo man ja irgendwie noch in Erinnerung hat, die Houston Texans-Defense, die ist einfach eine der besten der Liga. Wird das kommendes Jahr, in der kommenden Saison auch so sein oder müssen wir auch da auf die Bremse treten?
Ah, da würde ich eher auch ein bisschen aufs Gas treten, glaube ich, wenn wir da von der Defense sprechen. Also natürlich, Watson ist die Story der Offense. Das Äquivalent dazu ist J.J. Watt in der Defense, ganz klar. Der hat jetzt ja schwere Rückenprobleme, dann schwere Knieverletzungen. Dann letztes Jahr, ich glaube, es war ein Teilbruch des Schienbeins oder Bruch des Schienbeinkopfes, war es, glaube ich. Und dazu natürlich Whitney Mercilus, der sich ja auch verletzt hat letztes Jahr, der hat sich den Brustmuskel gerissen und auch den Großteil der Saison verpasst. Also im Prinzip, wenn wir jetzt offensiv mal Watson und DeAndre Hopkins nehmen und defensiv Ward, Mercilus und Jadeveon Clowney als diese großen, die fünf großen Stars, dann sind drei davon den Texans ja letztes Jahr im Laufe der Saison, gegen Mitte der Saison oder im ersten Saisonviertel, Drittel ungefähr weggebrochen. Und gerade defensiv ist das ja irgendwie schon seit Jahren so. Also mir geht es vor allem so, dass man irgendwie hat man jetzt echt schon mehrfach so diesen Teaser gehabt, so diese Front mit Watt und mit Whitney Mercilus und mit Jadeveon Clowney und mit jetzt dem DJ Reader, dem Nose-Tackle, von dem es alle schwärmen in Houston. Man will die endlich mal in Bestbesetzung und bei 100% sehen und einfach mal sehen, was die wirklich dann machen können. Mhm. Aber irgendwie hat es bisher noch nie geklappt. Und ja, ich glaube, deswegen, genau, und deswegen ist es auch völlig berechtigt, da skeptisch zu sein. Ich glaube, wir alle und auch Texans-Fans wollen das erstmal auf dem Feld sehen, bevor sie wirklich anfangen, dran zu glauben, sozusagen. Wenn die aber fit sind und im Moment, also zum jetzigen Stand, so wie ich jetzt argumentiere, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass sie fit sind, weil alles andere ist ja noch schwerer vorherzusagen.
Ja, klar.
Dann hat man einen Jadeveon Clowney, der sich zu einem absoluten Elite-Spieler entwickelt hat, bei dem ja auch über, also man wurde ja gedraftet, 2014 wurde er gedraftet und die ersten Jahre ja auch mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, dann schon so ein bisschen dieses Bust-Label bekommen, was sicher auch, natürlich auch ungerechtfertigt und viel zu früh war. Der hat sich aber wahnsinnig gemacht und du hast dann diese drei individuell schon dominanten Spieler mit Watt und mit Watt einen der dominantesten Spieler dieser Generation und mit Clowney einen, der selbst sehr, sehr dominant sein kann und dazu noch ein Whitney Mercilus, der für viele Teams einer der gefährlichsten Frontspieler wäre, wenn die Texans ihn jetzt irgendwie wegtraden würden. Also du hast diese drei Spieler, die du fast beliebig so an der Line irgendwie rumbewegen kannst und offensichtlich so unter enormem Stress setzen kannst. Houston hat das vor 2 Jahren schon gemacht, da hat Watt allerdings gefehlt noch. Da haben sie aber auch schon Mercilus und Clowney rumgeschoben, dann spielt der eine mal Nose-Tackle bei Passing Downs und du spielst, also es nennt sich diese Five Across Front, wo im Prinzip jeder Offensive Lineman durch einen Verteidiger zugestellt wird, also Defensive Lineman und Linebacker, und du so als Defense die Matchups diktierst. Also wenn jeder Offensive Lineman einen direkten Gegenspieler hat, dann kann die Offense ja nicht mehr sagen, okay, der Left Guard, der blockt jetzt den linken Edge-Spieler, weil der Left Guard hat halt einen direkten Gegenspieler. Die Offense ist viel mehr zum Reagieren gezwungen und die Defense kann viel mehr Matchups erzwingen und sie kann eben natürlich auch eine Offense an einer gewissen Position einfach überladen. Und das haben die Texans teilweise sehr gut gemacht. Das haben sie auch in dem Playoff-Spiel damals gegen New England sehr, sehr gut gemacht, als sie mit Brock Osweiler teilweise so aussah, als könnten sie da tatsächlich irgendwie gefährlich werden, was dann nicht an Osweiler lag, sondern an der Defense. Und ich will das einfach jetzt auch mal auf dem Feld sehen. Also diese Dreier-Front zusammen kann, glaube ich, das Beste sein, was wir in der NFL an Defensive Line nächste Saison sehen, wenn die alle fit und bei 100% sind. Was bewegt es im Idealfall? Neben Sacks natürlich, vor allem erzwungenermaßen schnelle Pässe. Und da kommen für mich zwei zentrale Neuverpflichtungen oder die zentralen Neuverpflichtungen in der Defense ins Spiel. Das ist einmal Aaron Colvin, den sich Houston aus Jacksonville geholt hat, was zum einen einen Division-Konkurrenten direkt schwächt, vor allem aber auch mal eben einer der Top-Slot-Cornerbacks der vergangenen Saison nach Houston kommt. Und natürlich Tyrann Mathieu, der letztlich einen One-Year-Prove-It-Deal unterschrieben hat für recht wenig Geld, der in Houston dann wohl, was man hört, strikt als Strong Safety eingesetzt wird, also sprich ein klares Aufgabenfeld bekommt und nicht mehr wie vorher eben in Arizona so als diese Allzweckwaffe und überall so ein bisschen eingesetzt wird. In Houston wird er natürlich auch noch blitzen und sich ein bisschen rumbewegen und verschiedene Spots da einnehmen, aber er ist zum Beispiel eben kein Slot-Cornerback mehr, weil man dafür ja einen Aaron Colvin geholt hat. Also man ist da, glaube ich, in der Front, da hat man schon mal ein sehr, sehr gutes, so ein erstes Zusammenspiel irgendwie. Also man hat dieses Trio, das eigentlich einen wahnsinnigen Druck ausüben müsste. Und du hast zwei Verteidiger, die da direkt dahinter gegen den Pass doch recht gut abräumen und auch sehr aggressiv spielen sollten. Klingt erstmal alles sehr gut. Und auch so dieses Line.
Das klingt bislang, also wenn man das so hört. Erstmal
super. Ja, das Potenzial ist ja auch enorm. Das ist ja kein Geheimnis, wenn man diese Namen sich einfach nur mal anschaut. Auch das Linebacker-Duo mit Benardrick McKinney und Zach Cunningham ist wahnsinnig athletisch und explosiv. Also man hat da wirklich jede Menge Reichweite, jede Menge Flexibilität, ist sehr, sehr gut gegen den Pass aufgestellt, würde ich sagen, was ja auch natürlich, das haben wir jetzt schon häufiger thematisiert, der wichtigere Faktor ist. Mir macht aber dahinter so ein bisschen die Secondary noch Sorgen. Also Jonathan Joseph wurde gehalten, okay, der zweite Cornerback-Spot ist noch so ein bisschen offen. Kevin Johnson, Kareem Jackson, Jackson war letztes Jahr eigentlich ziemlich anfällig. Johnson ist bisher noch als ehemaliger Erstrundenpick von vor 3 Jahren noch eine Enttäuschung. Also da bin ich noch ein bisschen, oder eigentlich sogar sehr skeptisch, würde ich sagen. Und Free Safety ist auch noch dünn. Bei Andre Hull wurde ja leider Krebs diagnostiziert. Sprich, der wird erstmal mit Football nichts zu tun haben. Dementsprechend sieht es so aus, als würde Justin Reed, den die Texans dieses Jahr gedraftet haben, die erste Wahl für den Free Safety Spot sein. Das traue ich ihm zu. Also der ist ein Spieler, der Man-Coverage und für Man-Coverage auch in die Box gehen kann. Aber auch so die die Reichweite für den Free Safety Spot hat, ist aber jetzt natürlich erstmal, also ein Rookie auf deiner Free Safety Position spielen zu lassen, wenn deine Defense generell recht aggressiv ist und Tyrann Mathieu ja auch sehr nah an der Box spielt, das ist natürlich erstmal eine große Herausforderung für so einen jungen Spieler. So, also generell, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass die Texans gegen Outside-Receiver Probleme kriegen. Ich glaube, dass sie an der Line of Scrimmage sehr dominant sein werden. Ich glaube auch, dass sie im Slot keine Probleme haben werden mit Mathieu, mit Colvin. Ich sehe aber die Gefahr, dass sie so ein bisschen Outside dann Probleme kriegen und gerade auch mit langen Pässen Probleme kriegen könnten. Für mich ist es eine Defense mit wirklich absolutem Superstar-Power und die auch wirklich sehr, sehr stark sein könnte. Ich will sie aber A, eben erstmal zusammen auch auf dem Platz sehen und B, auch sehen, wie sie outside gegnerische Receiver verteidigen.
Also können wir festhalten, potenziell eine verdammt starke Defense, theoretisch zumindest, aber nicht ohne Fragezeichen. Also quasi wie die Offense.
Quasi wie die Offense, wobei die Defense, also wenn die Offense und Defense ja ihr Potenzial abrufen, ist die Defense ja nochmal einen ordentlichen Sprung davor, aber ja, also das macht die Defense ja auch so spannend und deswegen ist ja auch, kann man auch argumentieren, wenn man jetzt positiv an die Sache rangeht, dann würde ich jetzt die Houston Texans als ein Playoff-Team argumentieren. Wenn ich jetzt positiv da rangehe und sage, hier, Sean Watson kommt 100% zurück, Ward kommt zurück, Merciless kommt zurück, die bleiben alle das ganze Jahr bei fit, Mathieu passt da in die Defense rein, dann würde ich sagen, ist das mindestens ein Wildcard-Team in der AFC.
Kommen wir zu einem Team, das den gleichen Rekord am Ende der letzten Saison hatte, wo ich aber nicht glaube, dass du am Ende unserer Analyse sagst, dass das positiv gesehen ein Wildcard-Team ist. Aber wir werden sehen. Die Indianapolis Colts, auch 4 Siege, 12 Niederlagen. Aber irgendwie hat man die Saison irgendwie schlechter in Erinnerung als die von den Texans. Aber sie sind Vorletzter geworden in der AFC South. Und da ist natürlich die Frage, wir haben es schon öfter erwähnt, Luck oder nicht Luck. Ja, also das ist ja wirklich so, also ein fitter Andrew Luck würde die Qualität der Colts um ein Vielfaches steigern. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber trotzdem ist Andrew Luck nicht die einzige wichtige Story der Offseason für die Colts. Da gibt es nämlich jede Menge. Also angefangen natürlich mit der Headcoach-Position. Chuck Pagano ist raus. Ist dir auch mal aufgefallen, dass der immer so geguckt hat wie so ein trauriger Hund? Also der sah immer traurig aus. Ja? Und ich habe mal Google Bildersuche gemacht. Es gibt fast kein Bild, wo er mal lächelt oder so. Er guckt immer traurig und bedrückt. Naja, gut.
Hat aber einige legendäre Pressekonferenzen. Also wer das irgendwie noch verpasst hat, die gab's, ja, ich glaube, in der Dan Levitar Show, die haben die mal so zusammengeschnitten. Da sind einige absolut spektakuläre Sachen dabei, wo du echt, die muss auch ich mir ein bisschen angucken. Denkst, ja, aber wo du auch so ein bisschen dir so fast ein bisschen Sorgen machst. Und ich weiß, ob da noch alles so
Weißwein im Spiel
Oberstübchen
ist.
Funktioniert so. Ja, oder Weißwein im Spiel, das kann auch sein.
Ja, da kennst du dich ja mit aus. Also Chuck Pagano ist auf jeden Fall raus. Dann wurde es aber richtig bitter. Ich finde, das hat man so ein bisschen vergessen. Also New England Offensive Coordinator Josh McDaniels sollte ja eigentlich neuer Head Coach werden. Das war eigentlich auch schon alles eingetütet. Dann hat der ein Gespräch mit Bill Belichick geführt. Angeblich oder ziemlich wahrscheinlich, weiß nicht, wie sicher das ist, aber dann hat der abgesagt, kurzfristig. Ein ganz schwieriger Move von McDaniels, ganz bitter für die Colts natürlich, weil man sich natürlich schon um die kommende Saison kümmern wollte und dann musste man aber trotzdem erstmal wieder einen neuen Headcoach finden. Den haben sie gefunden in Frankreich. Zum Thema.
Hier. Der musste ja kommen.
Wie wird er denn auf Englisch ausgesprochen?
Frank Reich?
Reich? Ich sage Frank Reich, ein großartiger Name. Der war OC bei den Eagles, kommt also vom amtierenden Champion, wo man eine interessante und sehr moderne Offense gespielt hat, wie ich finde. Im Zuge dessen wurde fast der komplette Coaching-Staff umgekrempelt. Allein das ist natürlich eine große Veränderung zur letzten Saison. Aber nicht nur an der Sideline, sondern auch auf dem Feld, da wird es viele neue Gesichter geben. In Indianapolis, denn die haben im Draft mal so ordentlich zugelangt. Das Problem das mussten sie auch, denn eigentlich konnte man gar nicht genau sagen vorm Draft, was sind jetzt die größten Needs der Colts, also auf welcher Position sollten sie am meisten machen und Offense oder Defense. Groß war auf jeden Fall der Need in der O-Line, klar, also war ja eine ziemliche Katastrophe letztes Jahr. 56 Sacks hat man insgesamt zugelassen, aber auch in anderen Bereichen, was die O-Line angeht, war das jetzt nicht so prickelnd. Deshalb hat man in Runde 1 den wahrscheinlich sichersten Pick sich geholt oder den sichersten Spieler des ganzen Drafts geholt. Vielleicht auch den, der schon am weitesten ist, nämlich Guard Quentin Nelson. Da haben wir auch schon in sämtlichen Draft-Folgen drüber gesprochen. Also den hatten, glaube ich, alle als besten O-Liner in dieser Draft-Klasse auf dem Board. Dass der die O-Line verbessern wird, egal ob er jetzt Guard spielt, wie im College oder vielleicht sogar als Tackle, ob man ihn da mal ausprobiert, der wird die O-Line verbessern, das steht außer Frage, glaube ich. Dann hat man mit Braden Smith in Runde 2 noch einen Guard geholt, so im Sinne doppelt hält besser. Also auch wenn die O-Line jetzt nicht automatisch super ist, ist sie dennoch viel besser als letztes Jahr. Denke ich zumindest mal. Und ich glaube, egal wer Quarterback spielt in Indianapolis, ob jetzt Luck oder Jacoby Brissett, der wird auf jeden Fall besser beschützt sein.
Ja, gerade die Interior Line. Also Quentin Nelson, ich gehe davon aus, dass sie ihn direkt auf Left Guards starten lassen.
Ja, und das ist auch das, was man so hört.
Genau, und dann hast du ja daneben mit Ryan Kelly einen 2016er Erstrundenpick, der für mich damals in dem Draft einer der besten O-Liner war, der auch als eines der Top-Center-Prospects der letzten Jahre galt und der, glaube ich, da auch absolut stabil ist bisher in seiner NFL-Karriere und auch überdurchschnittlich ist. Und auf Right Guard mit Jack Neuhaus bist du ja auch nicht so schlecht besetzt. Das wäre der Spieler, den Braden Smith vielleicht so ein bisschen kitzelt mal und ein bisschen pusht. Aber generell diese Interior-Line sieht zumindest erstmal sehr, sehr gut aus. Ich glaube, wir alle erwarten, dass Quentin Nelson auch schnell da Fuß fasst, dass der jetzt nicht irgendwie eine halbe Saison braucht, um sich an die NFL zu gewöhnen. Und dann ist auch deine linke Seite mit Quentin Nelson und mit Anthony Costanzo auf Left Tackle ist eigentlich nicht so schlecht. Also wenn ich jetzt da eine Position rauspicken würde, dann würde ich den Right Tackle nehmen. Aber so generell laufen da in der NFL doch deutlich schlechtere O-Lines rum, als das, was wir jetzt, wenn die alle fit sind, aktuell in Indianapolis so sehen würden.
Genau, da haben sie sich auf jeden Fall, da haben sie einen Schritt nach vorne gemacht. Und vielleicht profitiert davon auch das Running Game davon. Vor allem vielleicht die Effektivität des Running Games. 3,7 Yards pro Rushing-Versuch hat man insgesamt am Ende der Saison gehabt. Das ist der fünftschlechteste Wert in der NFL. Liegt vielleicht auch daran, dass man jetzt im Backfield nicht so aufregende Leute hatte. Frank Gore ist weg. Der ist jetzt in Miami, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Marlon Mack könnte tatsächlich der Starting Running Back der Colts zu Beginn der Saison sein. Der hat aber jetzt zwei Rookies im Nacken. Und einer von denen ist ein ganz interessanter Mann. Ich weiß nicht, habe ich dir das geschrieben oder habe ich das bei Twitter?
Du hast mir bei WhatsApp, hast du mir irgendwann letztens aus dem Nichts geschrieben, warum du dir eigentlich nicht schon früher mehr Tape von Nyheim Hines angeschaut hast.
Nyheim Hines ist wirklich ein super interessanter Running Back Rookie, zumindest jetzt nicht vielleicht als Three Down Back, aber als Ergänzung super. Guckt euch diese Tapes an. Also ich habe mir die jetzt dann halt mal aus Interesse angeguckt, auch so ein bisschen mit Fantasy Football im Hinterkopf, weil man natürlich nicht weiß, ob Marlon Mack das einfach qualitativ wuppen kann, so ein ganzes Backfield, und wirklich zum Three-Down-Back da wird. Da habe ich große Zweifel. Und dann ist natürlich einer wie Nyheim Hines sehr interessant. Vor allem, weil Marlon Mack im Passing-Game jetzt nicht unbedingt eine sichere Bank in letzter Zeit war oder in der letzten Saison war. Nyheim Hines ist einer meiner Fantasy-Sleeper geworden, seitdem ich diese Tapes geguckt habe, weil ich mir halt einfach vorstellen kann, dass er Marlon Mack schnell zumindest ein paar Snaps klauen wird, vor allem bei Third Down. Hängt natürlich ganz davon ab, wie sich Mack jetzt zu Beginn der Saison schlägt, aber wenn er sich verbessert, dann könnte auch Mack sein Breakout-Year haben, ne? Also das prophezeien ja auch einige, jetzt wo er Frank Gore nicht mehr vor sich hat. Aber falls nicht, Nyheim Hines, Leute, der ist da auf jeden Fall wirklich sehr spektakulär teilweise.
Ja, die Colts haben jetzt so ein bisschen zwei Home Run Hitter davon, ne? Also Hines und auch Mack sind ja würde ich jetzt sagen, eher so die Kategorie ein Cut und weg, so Outside-Zone-Game. Ja.
Es sind nicht diese Grinder, jetzt, ne? Diese Inside-Run.
Genau, und auch, also bei Mac, also bei Heinz auf jeden Fall, bei Mac ist es, glaube ich, auch noch eher so mit Luft nach oben, was Pass-Protection angeht. Es sind jetzt für mich beide eher, also ich finde es spannend, dass sie einen Spieler wie Heinz draften, ja, ich meine auch in der vierten Runde. Und mit dem Wissen, dass ja Mac, also Stand heute, dein Starter wäre, das zeigt, verrät einem ja auch immer so ein bisschen was über so eine Philosophie von dem Team. Und das zeigt für mich ganz klar, dass die Colts im Running Game jetzt ganz klar Richtung Explosivität vielleicht auch mehr noch so auf dieses Outside schnell Eincut und weg gehen, als jetzt, was ja mit Frank Gore eben dann doch der Fall ist. Du gehst eher auf dein konstantes 3-4 Yards pro Run Running Game.
Ja, das war wirklich, also Frank Gore, wo wir eben bei Lamar Miller waren, Frank Gore ist ja noch mal eine Nummer unspektakulärer gefühlt. Also zumindest jetzt in seinen alten Tagen. Dahinter gibt's übrigens noch einen Rookie Running Back, Jordan Wilkins. Aber mit dem wollen wir uns gar nicht lange aufhalten, weil ich glaube, da stehen erstmal noch die beiden, also Mac und Heinz, noch davor. Wir kommen lieber zum Receiving Core. T.Y. Hilton, klar, ist, glaube ich, einer der besten Deep Threats der NFL nach wie vor. Dann hat man mit Ryan Grant einen Receiver geholt. Den kennen einige von euch, oder geht mir fast auch so. Also das ist der Typ, den man eigentlich nur kennt, weil die Ravens ihm einen wahnsinnigen Vertrag angeboten haben. 29 Millionen für Jahresvertrag, den so gut wie niemand nachvollziehen konnte und der ganz überraschend den Medizincheck nicht bestanden hat in Baltimore. Hups, naja, dann hat man den wohl doch nicht verpflichtet für so viel Geld. Jetzt hat er stattdessen einen Einjahresvertrag bei den Colts unterschrieben für 5 Millionen, was immer noch sehr, sehr viel ist für einen Ryan Grant, wo sich viele fragen, wo kommt der her, was macht er? Naja, also auf jeden Fall, Dante Moncrief ist weg. Dritter Wide Receiver könnte vielleicht ein gewisser Chester Rogers sein. Also ihr seht, die richtig großen Namen außer T.Y. Hilton gibt's in dieser Offense im Receiving Core jetzt nicht unbedingt. Beziehungsweise die Tight Ends klammern wir mal ein bisschen aus, die sind ein bisschen bekannter. Ich glaube, da ist man ganz gut aufgestellt. So zum Thema, ein bisschen hart gesagt, Minus mal Minus macht Plus. Jack Doyle bleibt und Eric Ebron, das ewige Talent aus Detroit, ist zu den Colts gekommen. Ich glaube, damit kann man erstmal arbeiten. Also wenn man die gut einsetzt, vor allem hat man jetzt zwei Tight Ends, die im Receiving Game auf jeden Fall einsetzbar sind. Da sind andere Teams, vor allem wenn wir jetzt auch mal nach Houston gucken, zum Beispiel deutlich schlechter, zumindest auf dieser Position aufgestellt.
Ja, absolut. Da gibt's gerade wenn wir auch jetzt, was die neue Offense so angeht, ich denke, dass die Colts viel mehr Richtung No-Huddle gehen, da auch mehr Tempo generell reinbringen, verschiedene Formationen dann eben natürlich auch in der No-Huddle mit dem gleichen Personal dann umsetzen wollen. Da ist es sicher wichtig, dass man zwei Tight Ends hat, denen man auch vertraut, weil sonst wirst du einfach auch zu eindimensional. Zum Receiving Core noch kurz. Ich bin da zum Beispiel auf die Rookies gespannt. Das sind Dion Kane, ob der da früh einen Impact haben kann, weil an sich die, also hinter T.Y. Hilton ist für mich zumindest alles offen. Das klang jetzt bei dir auch so durch.
Ja.
Ein Spieler wie Dion Kane, der hat das sicher das Potenzial, auch wenn es jetzt vielleicht früher mal eher, oder zu Beginn mal eher Richtung auch Deep Threat mehr sein könnte, aber der kann, wenn der technisch besser wird, wenn er bei Contested Catches besser wird, dann hat der auch das Potenzial, ein guter Nummer 2 Receiver zu werden. Also die setzten da mehr so auf Jugend, und es ist für mich auch so ein bisschen das Thema, was sich durch diesen ganzen Colts-Kader zieht und was ja auch deutlich wird bei deiner Analyse jetzt und auch wenn man sich irgendwie mit dem Team befasst. Das ist ein Team im Umbruch, und zwar kein Umbruch, der jetzt nächstes Jahr rum ist, sondern ich glaube, das ist ein Umbruch, der auf 2 Jahre angelegt ist.
Ja, absolut. Also da, die haben jetzt wirklich im Draft viele Spieler geholt. Ich habe leider die Zahl nicht mehr im Kopf. Habe ich sie mir irgendwo notiert? Ich glaube nicht. Also die haben wirklich sehr, sehr viele Spieler im Draft geholt. Bei vielen weiß man jetzt noch nicht so richtig, was man da bekommt. Viele haben sich da auch ein bisschen mehr erhofft, weil man so viele Draftpicks hatte. Vor allem, weil man ja noch runtergetradet hat. Von 3 auf 6 war es, glaube ich. Da hat man sich einiges erhofft. Aber das zeigt natürlich auch, dass man da in die Zukunft investiert. Und das liegt natürlich auch daran, dass Andrew Luck jetzt noch nicht zu den älteren Quarterbacks gehört, dass man da auch noch ein paar Jahre hat. wenn er denn fit ist. Also trotzdem finde ich es insgesamt für diese Saison in der Spitze noch sehr, sehr dünn. Also wie gesagt, wir haben gesagt, ja. T.Y. Hilton ist ein guter, aber er braucht halt bestenfalls auch einen Andrew Luck. Wir haben letztes Jahr gesehen, dass Jacoby Brissett hinter der O-Line, die sie letztes Jahr hatten, vielleicht als Game Manager irgendwie reicht, aber mehr dann halt auch nicht. Zumindest ist das niemand, den man jetzt als Franchise-Quarterback für die nächsten Jahre, glaube ich, da in Indianapolis haben will. Da hofft man einfach zu sehr auf Andrew Luck. Das Backfield kann gut besetzt sein. Da muss man abwarten, ob Marlon Mack jetzt sein Talent mal auch aufs Feld bringen kann, konstant zumindest. Und Nyheim Hines, will ich nicht noch viel mehr drüber sagen, ist da auf jeden Fall ein interessanter Kandidat, der auch direkt Impact haben kann. Andrew Luck ist halt einfach der Unterschiedsspieler für die Colts und auch der einzige in dieser Offense, ja, den man als Unterschiedsspieler so als solches bezeichnen kann, glaube ich. Kommen wir zur Defense.
Auf jeden Fall.
Oder wolltest du noch einen Satz zur Offense sagen?
Ja, also gerade diese Luck-Thematik ist ja eben einfach so, man darf ja nicht, man darf ja auch nicht vergessen, was Luck, bevor er jetzt so lange ausfiel, was der mit doch sehr durchschnittlich, teilweise durchschnittlichen Colts-Teams gemacht hat. Und das war in die Playoffs und jedes Jahr einen Schritt weiter in den Playoffs und dann letztlich ins Championship-Game sogar. Also das war wirklich, das war so die Personifizierung von ein Franchise-Quarterback macht auch ein durchschnittliches oder sogar schlechtes, unterdurchschnittliches, sag ich jetzt mal, Team gefährlich. Einfach weil der Franchise-Quarterback so eine große Rolle spielt. Und wenn Andrew Luck bei 100% sein sollte, wenn der wirklich zu 100% zurückkommt, dann reden wir ja nicht nur von einem Franchise-Quarterback, sondern von einem Top 8, Top 7 Quarterback in der NFL. Also das trotzdem ist jetzt nicht hier, das ist ja nicht nur jetzt irgendwie, du verlierst jetzt irgendwie den deinen soliden Quarterback, sondern du verlierst ja einen absoluten Superstar.
Trotzdem muss man da, glaube ich, ein bisschen zurückhaltend auch sein. Es sagt niemand, dass Andrew Luck mit der gleichen Qualität aus dieser langen Verletzungspause zurückkommt, wie er halt davor drauf war. Ne? Also
ganz klar.
Ich meine,
das ist auch das Fragezeichen also, dieser Division.
Ja, total. Also wenn du eine ganze Saison lang, wo du schon zurückkommen solltest, dann nochmal ausfällst und jetzt mit College-Bällen so langsam anfängst, wieder Bälle zu werfen, dann kann man sich das Ausmaß der Verletzung schon ungefähr vorstellen. Und da muss man dann, glaube ich, auch erstmal abwarten. Ich glaube nicht, dass der in Woche 1 auf dem Feld steht und wieder so spielt, wie wenn er bei 100% ist. Aber das
und die Colts haben, glaube ich, auch daraus gelernt. Also ich denke, die Colts haben auch wirklich daraus gelernt, dass sie sagen, wir gehen jetzt noch vorsichtiger damit um. Also wenn der nicht wirklich jetzt das Training Camp mitmacht und nicht wirklich so aussieht, als ist alles okay, dann denke ich auch nicht, dass der in Week 1 spielt, weil du hast ja eine sehr, sehr luxuriöse Backup-Situation mit Jacoby Brissett. Das ist ja, wenn wir jetzt Backup-Quarterbacks ranken würden, dann wären die Colts sicher in der Top 5 in der NFL. Dann lässt du eben Brissett noch 2, 3 Spiele spielen. Du spielst diese Saison ja sowieso nicht um irgendwelche Titelambitionen und du bist auch nicht in der Situation, dass dein Coach direkt auf der Kippe steht, sondern du hast ja jetzt ein neues Regime, du willst dir gerade was Stabiles aufbauen. Und jeder weiß, dass du dafür Andrew Luck brauchst und dann lieber spielt er jetzt nochmal die ersten 4 Spiele oder was auch immer nicht und ist dafür wirklich gesund, wenn er zurückkommt, als dass man sagt, oh, jetzt muss er aber in Week 1 spielen, jetzt müssen wir ihn auch reinbringen und dann riskierst du irgendwas.
Lass uns einen Gang zulegen und zur Defense kommen. Wir haben gerade über den Unterschiedsspieler gesprochen und meine Frage an dich, wer ist für dich in der Colts Defense, die sich letztes Jahr nicht gerade mit Ruhm bekleckert hat, ein Unterschiedsspieler. Außer, den darfst du nicht nennen, Defensive End Jabal Sherrod.
Für mich wäre es Malik Hooker. Also wenn die Defense funktioniert oder funktionieren soll, ist es, glaube ich, wird es ein ganz entscheidender Faktor sein, dass Malik Hooker von seiner Verletzung auch zurückkommt, er war auch verletzt, und dann das fortsetzt, was wir eigentlich von ihm auch schon im College gesehen haben, was er auch so ein bisschen angedeutet hat. Der ist ein Safety mit einer wahnsinnigen Reichweite, ein extrem explosiver Spieler, der sehr mit viel Antizipation auch spielt. So einer dieser Spieler oder einer dieser Safeties, die so aus dem College kommen und ein bisschen diese Earl Thomas-Vergleiche mitziehen. Den will ich bei 100% sehen und dann glaube ich, dass der, wenn die Colts Defense jetzt aufs Feld gehen würde, definitiv einer der besten und auch einer der wichtigsten Spieler in der Defense wäre.
Was ja aber erschwerend hinzukommt, ist, dass die Colts ihren, zumindest wenn er fit war letzte Saison, besten Cornerback haben ziehen lassen. Ja. Mit Rashawn Melvin, über den haben wir, glaube ich, letzte Woche gesprochen. Also ohne den besteht die Secondary, außer vielleicht jetzt mal ein Malik Hooker und ein Quincy Nelson, Wilson, vielleicht auch noch, aus ziemlich vielen No-Names. Mhm. Auch im Draft hat man da für die Secondary zumindest nichts gemacht. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen besorgniserregend. Ich habe in einem amerikanisch oder einem englischsprachigen Football-Podcast gehört, wie man immer von a lot of bodies gesprochen hat, aber halt irgendwie wenig Talent. Also da sind viele Leute unterwegs, aber niemand, der so richtig heraussticht. Im Draft ist man eher auf einen anderen Need gegangen, der auch definitiv da war, nämlich Linebacker. John Bostic ist weg. Oder Bostic, wie auch immer. Neu mit dabei ist zum Beispiel Zweitrunden-Pick Darius Leonard, der direkt starten sollte. Erstens, weil man kaum jemand anderes hat. Und zweitens, ihm fehlt vielleicht so ein bisschen die Power, die Stärke. Aber ansonsten bringt er, glaube ich, alles mit, was man für einen NFL-Outside-Linebacker so grundsätzlich braucht. Dann gab es im Draft noch zwei für die Defensive Line, Kimoko Toure und Tyquan Lewis. Bei Toure kann man schlicht und ergreifend einfach noch nicht wissen, was man da jetzt bekommt. Der hat erst eine Saison als quasi Vollzeit-Defensive End gespielt, vorher immer nur so als Pass-Rusher ab und zu mal drin gewesen, gilt als sehr, sehr roh, aber auch sehr talentiert. Muss man gucken, was die Colts da bekommen. Und Lewis, das ist so ein D-Line-Allrounder, der im College und im Senior Bowl echt produktiv war, echt gut gespielt hat. Aber auch da muss man erstmal gucken, wie die Colts ihn auf NFL-Niveau dann einsetzen und wie er sich dann da schlägt. Aber die D-Line ist, glaube ich, was die Defense angeht, so ziemlich das kleinste Problem der Colts. Ich meine, ich habe ihn schon angesprochen, Jabal Sherrod ist vielleicht jetzt kein großer Name, also der wäre mir jetzt nicht als Top-D-Liner irgendwie sofort aufgeploppt, hatte aber eine richtig gute Saison letztes Jahr, war auch der Beste bei den Colts in Sachen Sacks, Quarterback-Hurries und Quarterback-Hits insgesamt im Team und alles zusammen hat er so viele wie kein Colts-Spieler seit 2000 mehr in einer Saison. Also das ist vielleicht so ein bisschen unterm Radar geblieben, was der eigentlich für eine gute Saison gespielt hat. Aber wenn man mal Melvin, Bostic und Outside-Linebacker Mingo, die Snaps von denen zusammenzählt, von letzter Saison, dann kommt man auf fast 2000 Snaps. Und die drei sind einfach jetzt weg. Diese Snaps werden jetzt frei und die muss irgendwer übernehmen. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich sehe jetzt nicht so richtig, außer vielleicht Darius Leonard auf Linebacker, der dieses Vakuum quasi kompensieren soll.
Nee, das sehe ich ähnlich. Und das spricht ja auch wieder für die Umbruchstheorie und dass das auch eher ein Projekt ist, auf 2 Jahre vielleicht ausgelegt ist. Ich erwarte, dass da ungefähr die Hälfte von der Starting Colts Defense aus 2017er Draft Picks und 2018er Draft Picks bestehen könnte. Also ich schätze, dass da so 5 Spieler ungefähr könnten von 5 Spielern sprechen, die dieses oder letztes Jahr gedraftet wurden, die da am Ende starten dieses Jahr in Indianapolis. Und das ist sicher ein großer Cut. Gleichzeitig natürlich auch wieder eine Chance. Also wir haben neue Coaches. Und das ist ja gerade auch in der Defense, ist das nicht zu missachten, wenn wir da, du hast dieses McDaniels-Dilemma schon angesprochen. Da hatten ja schon einige Assistant-Coaches tatsächlich bei den Colts unterschrieben. Und die Colts haben damals dann gesagt, der Besitzer Jim Irsay und der Geschäftsführer Chris Ballard, dass diese unterschriebenen Verträge gültig bleiben. Also sprich, man hat nicht nur den neuen Headcoach verspätet suchen müssen, sondern man musste ihm auch noch sagen, ach übrigens, dein Offensive Line Coach, dein Defensive Line Coach und dein Defensive Coordinator, die stehen schon fest, mit denen müsstest du bitte arbeiten. Mhm. Und das betrifft ja eben auch, wie gesagt, ganz konkret die Defense, also gerade der Defensive Coordinator mit Matt Eberflus, der schon feststand und unter dem sich die Defense, denke ich, auch strukturell deutlich verändern wird. Also unter Chuck Pagano war Indianapolis ja vor allem eine 3-4-Defense, wo die Outside-Linebacker eben die Pass-Rusher waren. Matt Eberflus kommt aus oder hat vor allem unter Rod Marinelli bei den Cowboys gearbeitet. Marinelli ist so ein bisschen sein oberster Mentor gewesen, wenn man das so sagen kann. Dementsprechend ist er eben von dessen Version dieser Tampa-2-Defense und der 4-3-Front geprägt. Und ich gehe davon aus, oder ich habe zumindest nichts anderes gehört, dass das auch in Indianapolis umgesetzt wird. Also sprich, wir haben nicht nur eine sehr, sehr junge Defense, vor allem im Linebacker- und Secondary-Level, sondern die Spieler in der Front, die letztes Jahr schon da waren, die werden wahrscheinlich von 3-4 auf 4-3 umgestellt.
Bei Twitter hat jemand geschrieben, man muss hoffen, dass die alle über sich hinauswachsen zu den Colts. Ja. Und dann hat er noch geschrieben, mit Hooker und Wilson sind da Leute dabei, auf die man hoffen kann. Zwei Sachen, die ich dazu sagen will. Punkt 1, Prinzip Hoffnung, das ist immer so eine Sache in der NFL. Das hat relativ selten gut funktioniert, wenn man nur auf etwas hofft und auf den plötzlichen Leistungsschub von mehreren Spielern hofft. Punkt 2, stimme ich absolut zu. Also Malik Hooker und Quincy Nelson sind beide noch sehr, sehr jung. Beide kommen erst in ihr zweites Jahr und das erste Jahr war jetzt nicht so schlecht. Also wie du gesagt hast, die Defense wird sehr, sehr jung sein. Ich glaube, da kann man die Colts dann auch mal abschließen. Da hängt wirklich viel an Andrew Luck, haben wir schon gesagt. Wenn er fit ist und spielt wie früher, dann ist die Offense, glaube ich, echt okay und gut besetzt. Die können da vielleicht auch was reißen. Ich sehe jetzt halt noch nicht so richtig, wer die gegnerische Offense am Punkte machen hindern sollte.
Ja.
Kommen wir zu einem Team oder jetzt zu zwei Teams. Da gibt es so einen klaren Cut, finde ich, in dieser Division. Zumindest gab es den letzte Saison. Ja? Also die beiden Teams haben jetzt eben nicht so gut abgeschnitten. Und dann kommen wir jetzt zu zwei Teams, die hatten dann doch eine deutlich bessere Saison. Du hast dich mit den Tennessee Titans beschäftigt. 9 Siege, 7 Niederlagen.
Hatten eine bessere Saison, ja. Allerdings muss ich da... Also für mich so ein bisschen, ich habe mir letztes Jahr einige Titans-Fans auch auf Social Media gegen mich aufgebracht, weil ich gesagt habe, dass sie für mich nur...
Ein Shitstorm?
Ja, ganz so schlimm war es nicht. Es war noch einigermaßen sachlich, aber ich habe immer gesagt, für mich sind die Titans nur auf dem Papier ein Playoff-Team. Und dass sie da in Kansas City gewonnen haben, hat mich komplett überrascht. Aber für mich waren die von dem, was
Dank
ich eben
Mariota.
Gesehen habe... Ja, Mariota zu Mariota.
Ja, genau.
Von dem, was ich eben von den Titans einfach... also auf Tape gesehen habe und die Spiele, die ich von denen gesehen habe, war das für mich in keiner Weise irgendwie ein besonderes Team. Also das war halt so ein Team, wo ich sage, ja, die sind okay, aber zu keinem Zeitpunkt habe ich jemals gedacht, die könnten in den Playoffs dann für Überraschung sorgen, wenn die irgendwie ihren Groove finden. Also, da hat immer irgendwie was gefehlt und für mich war das ein bisschen was defensiv, aber vor allem offensiv. Und da würde ich wieder mit einer Frage an dich starten. Was würdest du sagen für dich, was sind so die wichtigsten Aspekte für einen jungen Quarterback, um sich gut zu entwickeln?
Boah, da forderst du mich jetzt aber hier analytisch. Also erstmal potente Waffen im Receiving Game. Dann eine gute O-Line. Und jemand, der deine Stärken, ein Coach oder ein Offensive Coordinator, der es weiß, deine Stärken perfekt auszunutzen.
Das, die drei Sachen hätte ich auch gesagt. Ich hätte sie nur genau andersrum gesagt, witzigerweise.
Ja, das sind so die drei Sachen, die mir so spontan aufgeploppt sind. Und ich habe hier den Roster vor mir und da habe ich erst die Receiver oben gehabt.
Also für mich ist es so, dass der wichtigste Aspekt, wenn man eben einen jungen Quarterback zu einem Franchise-Quarterback aufbauen will, und davon sprechen wir auf jeden Fall mit Marcus Mariota auch, dass er das Potenzial dazu hat, dann ist erstmal das Scheme enorm wichtig. Ja. Natürlich auch die Offensive Line, und die hat Tennessee ja. Also letztes Jahr, die Titans haben nur 96 Quarterback-Hurries zugelassen, einer der Top-Werte. Vor allem das Tackle-Duo mit Taylor Lewan und Jack Conklin ist extrem stark, eins der besten Tackle-Duos in der NFL. Man hat Josh Klein gehalten, wichtiges Mitglied, gerade in der Interior Offensive Line, der Rest der Interior Line, Center und Left Guard, darüber kann man sicher mehr streiten, aber die Titans haben da schon echt viele Bausteine, wo ich sage, damit kann man auf jeden Fall gut arbeiten. Und das merkt man auch im Run-Game. Tennessees Running Back kam 2017 bei Inside Zone Runs, was so ein bisschen so das Basic Play von den Titans ist, im Schnitt auf 2,1 Yards vor Gegnerkontakt. Also im Durchschnitt, bevor der Running Back das erste Mal von einem Gegner kontaktiert wurde. Das ist über ein halbes Yard mehr als der Ligaschnitt und zeigt natürlich schon mal, deine Line kann blocken. Auch Mariota, sieht man es auch in Pass Protection, hatte nur bei 24% von seinen Pässen Quarterback Pressures, war der viert niedrigste Wert in der NFL. Also auch da sehen wir, die Line kann auch protecten. Und was wir allerdings nicht hatten in Tennessee, und das habe ich letztes Jahr auch echt oft kritisiert, ist ein Scheme, das zum Quarterback passt. Das hat für mich auch so ein bisschen Mariotas Rückschritt letztes Jahr erklärt, auch wenn er individuell sicher auch seine Mitschuld hatte, aber diese Starrheit im Scheme, also es war diese sicher werden es einige noch im Ohr irgendwie haben, diese Exotic Smash Mouth Idee von Mulaki, dieses enge Formation, viel under center, so ein, wir spielen nicht wahnsinnig komplex oder raffiniert, sondern physisch und wir rennen unseren Gegner über den Haufen, so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt nicht nur nicht in die moderne NFL, sondern das passt auch überhaupt nicht zu Max Mariota. Also wenn wir uns einfach nur mal überlegen, wo der herkam, aus dieser hyperschnellen Spread-Option-Offense von Chip Kelly in Oregon, das könnte ja kaum weiter davon entfernt sein. Also es ist ja so eigentlich quasi das krasse Gegenteil dazu. Außer, dass auch viel gelaufen wird, aber mit einem ganz anderen Hintergrund. Der neue Trainerstab, da bin ich mir eigentlich recht sicher, wird das ändern. Also mit Matt LaFleur, der neue Offensive Coordinator ist in meinen Augen eigentlich schon recht deutlich klar gemacht, dass man auf Mariota eingehen wird und dass man seine Stärken auch nutzen wird. Und vor allem, dass man eine moderne Offense spielen wird. Auch da wieder, ich finde es immer ganz, ganz wichtig, wenn wir von neuen Coaches sprechen, zu schauen, wo die überhaupt herkommen, weil gerade in der NFL Prägung von Coaches ist wahnsinnig wichtig. Das ist eben auch das, was sie meistens dann mitbringen. Der war 2015 und 2016 Quarterback Coach in Atlanta unter Kyle Shanahan und letztes Jahr dann Offensive Coordinator von Sean McVay bei den Rams. Und ich glaube, viel besser kann dein Lebenslauf für die letzten 3 Jahre in der NFL nicht sein, wenn wir von modernen Offenses und modernen Passkonzepten sprechen. Was bringen die beide mit, Shanahan und McVay? Spread-Elemente, flexible Offense, die Fähigkeit, sich anderen Gegner anzupassen und auch von Woche zu Woche diese Sachen zu ändern. Klare Reads für den Quarterback und jede Menge Play-Action. Und all diese Sachen sind wichtig für Mariota und viele davon hatte er in den vergangenen Jahren nicht in der Offense. Gerade Play-Action ist ein ganz zentraler Faktor. Da war er letztes Jahr schon wirklich sehr, sehr gut. Hat die Liga mit 11,2 Yards pro Play-Action-Passversuch angeführt. Kein anderer Quarterback war hier höher als 10,6. Das war übrigens Jared Goff bei den Rams. Also eben unter McVay und Matt LaFleur. Trotzdem haben die Titans aus irgendeinem Grund nur bei 23,5% von Mariotas Dropbacks Play-Action-Pässe gespielt. Verstehe ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Das war gerade mal der 12. höchste prozentuale Wert. Die Rams dagegen standen bei 28%, also fast 5% höher. Die Falcons 2016 auch bei knapp 28%. Also da wird der Weg auf jeden Fall schon mal hingehen. Play-Action wird definitiv eine größere Rolle spielen in der Titans-Offense. Ich denke auch, dass wir mehr Option-Plays und mehr Kreativität in der Umsetzung dieser Option-Plays sehen werden. Immerhin, Matt LaFleur war auch schon Quarterback-Coach von Robert Griffin in Washington, auch unter Kyle Shanahan. Da ist so ein bisschen die Connection auch wieder da. Also da sehen wir, wie so ein Quarterback wie Mariota, wie so eine Offense jetzt für den gebaut werden soll. Deswegen erwarte ich in der Summe auch von ihm individuell einen sehr, sehr großen Schritt nach vorne. Wenn wir von Fantasy sprechen, auch für mich einer, den ich spät sehr, sehr gerne in einem Draft wählen würde. Das trifft
Mariota
auch
Mariota jetzt?
Ja, Mariota.
Mhm. Guter Mann. Für Fantasy jetzt. Also auch in echt, aber ja, gut.
Das trifft
auch. Nimmt der mir am Ende noch den Quarterback weg da in den späten Runden. Ich sehe das schon.
Ja, könnte passieren. Ich gehe auch davon aus, dass das ganze Passspiel einen Sprung nach vorne macht. Eben auch weil LaFleur und weil Pat O'Hara jetzt tatsächlich zwei gelernte Quarterbacks-Coaches mit Mariota arbeiten, nicht wie letztes Jahr ein umfunktionierter Tight-End-Coach. Also ihr merkt schon, ich war nicht begeistert von dem, was Tennessee letztes Jahr mit Mariota gemacht hat. Und von diesen kreativeren Schemes, die ich mir da erhoffe, werden natürlich auch die Receiver profitieren, die insgesamt jung sind, aber zum einen so ein bisschen Fragezeichen mitbringen, aber eigentlich auch talentiert sind. Corey Davis und Tywan Taylor. Dazu mit Richard Matthews und Delanie Walker zwei absolute stabile Säulen. Daran wird es, glaube ich, nicht liegen. Ich denke, dass das auch was ist, was jetzt so zusammenwachsen kann, irgendwie in einer neuen Offense, in einem neuen Scheme. Und im Run-Game sehe ich auch einen Sprung nach vorne. Also gerade, weil man sich von DeMarco Murray getrennt hat und weil Derrick Henry der klar bessere Back zum jetzigen Zeitpunkt ist, aber auch, weil man eben einen Dion Lewis geholt hat. Und ich spreche ja immer so gerne von den Matchup-Spielern und Spielern, mit denen man gegnerische Matchups oder indem man dem Gegner schlechte Matchups quasi aufzwingen kann. die man vor dem Snap rumbewegen kann, mit denen man aus der No-Huddle-Offense einmal den im Backfield und plötzlich als Receiver aufstellen kann, all diese Sachen, also alles, was dir dabei hilft, den Gegner letztlich auf den falschen Fuß zu erwischen und in unvorteilhafte Situationen zu bringen. Und so ein Spieler ist ja Dion Lewis. Also der bringt ja, das ist einer dieser Matchup-Spieler, die in meinen Augen in der heutigen NFL extrem wichtig sind. Hat letztes Jahr in New England auch gezeigt, dass er als Three-Down-Back funktionieren kann, gerade in der zweiten Saisonhälfte. Also ich weiß jetzt nicht, wie du siehst, aber für mich haben die Titans das Potenzial, ein Top 5, würde ich sagen, Running Back Duo zu stellen.
Total. Ich finde vor allem dieses Tandem sehr, sehr spannend aus diesen beiden. Ja. Du hast halt einfach dieses Monstrum von Mensch in Derrick Henry. Und dann hast du einfach so ein, ja, du hast es gesagt, so eine Wahnsinns-Matchup-Waffe, der auch noch vernünftig einen Ball fangen kann in Dion Lewis, der wirklich eine sehr, sehr, ja, beeindruckende oder sagen wir auch mal überraschende Saison bei den Patriots jetzt letztes Jahr gespielt hat. Genau zum richtigen Zeitpunkt, um sich so einen richtig fetten Vertrag jetzt abzuholen. Ja. Ich finde, das könnte so ein bisschen, wenn auch vielleicht, ja, nicht 1:1 vergleichbar, aber so ein bisschen hier Blitz- und Donner-Style wie bei den Saints mit Kamara und Ingram sein, weißt du? Du hast diesen bulligen Typen und dann hast du diesen etwas filigraneren Running Back, der halt auch ja im Receiving Game eine Rolle spielen kann.
Und die ja auch beide extrem in diese moderne Option-Offenses reinpassen. Also die du ja da, also gerade Lewis, den du da wirklich rumschieben kannst und mit dem du dann alles Mögliche machen kannst. Also das ist für mich, das Receiving Core ist für mich wirklich das größte Fragezeichen in Tennessee. Weil ich bin trotz der vergangenen Saison immer noch von Mariota überzeugt. Ich glaube auch, dass der mit den neuen Coaches eben, wie gesagt, einen ordentlichen Sprung nach vorne macht. Henry hat letztes Jahr viel gezeigt, von Lewis bin ich überzeugt, von der Offensive Line bin ich insgesamt überzeugt. Das ist eigentlich eine Offense. Wenn das neue Scheme da schnell passt und die das schnell umsetzen können, dann ist das, glaube ich, eine Offense, die echt positiv überraschen kann dieses Jahr.
Vor allem, weil man mit Corey Davis einfach auch jemanden hat, der als hoch, hoch talentiert galt, als er aus dem College kam. War auch ein First-Round-Pick, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ja. Letzter Draft, ja, ne?
2017, genau. Ja.
2017. Und halt letzte Saison natürlich noch nicht ansatzweise seine Erwartung erfüllen konnte. Aber wir wissen halt auch aus der NFL, dass vor allem Wide Receiver nicht unbedingt in ihrem Rookie-Jahr das umsetzen können, was sie im College gezeigt haben, sondern dass die vielleicht auch mal ein bisschen Zeit brauchen. Und vielleicht brauchen sie dann halt aber auch so einen Coach, der halt durch das Scheme was aus ihnen rausholt. Ja, die nicht nur Zeit, sondern halt auch vielleicht ein kreativeres Scheme brauchen, um zu zeigen, was sie können. Also es gibt viele, viele Leute, die nach wie vor sehr überzeugt davon sind, dass Corey Davis ein starkes Jahr spielen kann. Und es gibt nach wie vor ein paar Leute, die Rishard Matthews als sehr guten Receiver sehen. Also ich würde das Receiving Core jetzt nicht unbedingt abstempeln. Natürlich, Fragezeichen sind da, aber Potenzial halt eben auch.
Ja, und dass man eben diese zwei Stabilisatoren hat mit Delanie Walker und mit Rishard Matthews, das ist für mich, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass sich Corey Davis oder auch ein Tywan Taylor, dass die sich weiterentwickeln. Und dann hast du eigentlich alle Werkzeuge wirklich, um eine richtig gefährliche Offense aufs Feld zu bringen.
Ich glaube, es gibt auch in der Defense einige Werkzeuge, mit denen man als Defensive Coordinator arbeiten kann, oder?
Absolut. Und vor allem neue, spannende Werkzeuge. Und dafür rumpel ich dich noch mal ein letztes Mal für heute mit einer Frage.
Ich nehme noch mal einen Schluck.
Nimmst du mal einen Schluck aus der Pulle. Für mich ist die Titans Defense so ein bisschen ein Geheimtipp-Kandidat, um eine der Top-Secondaries der kommenden Saison zu stellen. Also ich hatte letzte Woche aufgrund einer User-Frage oder einer Leserfrage in meiner Spox-Kolumne meine Top 4 Secondaries aufgelistet und so ein kleines Ranking erstellt. Und da, also erstmal die Frage, wer wären für dich denn so, einfach jetzt mal aus dem Bauch aus, so die 3, 4 besten, muss ja nicht in der Reihenfolge sein, das wäre jetzt fies, aber einfach mal so deine 3, 4 besten Secondaries, wenn du jetzt durch die NFL schaust.
Also zu einer kommen wir gleich noch, die ich sehr weit oben sehe, von Jaguars. Oh, jetzt muss ich ja alle durchgehen im Kopf. Dann haben wir natürlich bei den Rams eine sehr spannende Secondary, jetzt zumindest auf den Cornerback-Positionen. Mit den Vikings, glaube ich, fahre ich auch nicht schlecht, vor allem wegen der Safeties. Aber ja, wenn ich mir jetzt halt so mal die Titans aufrufe, ich weiß jetzt nicht, ob das 5 war, aber ich versuche mal einfach aus der Nummer schnell rauszukommen. Wenn ich mir die Titans angucke, finde ich diese Prognose gar nicht so gewagt, weil du einfach zumindest schon mal 3 Leute hast in der Secondary, die, finde ich, schon gezeigt haben, dass sie auf ganz hohem Niveau spielen können. Mit Adoree Jackson, mit Malcolm Butler natürlich, der jetzt bei den Titans ist, und Kevin Byard, dem Safety. Gut, die Strong-Safety-Position vielleicht noch so als kleiner Wackelkandidat, aber ich meine, alleine die 3 sind schon, obwohl sie noch relativ jung sind, zumindest vor allem Adoree Jackson und Byard, ja schon auf einem relativ hohen Niveau anzusiedeln.
Ja, ganz genau. Das war genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Also ich habe, um kurz den Bogen zu machen, ich hatte die Vikings, Jaguars, Ravens, Falcons und Rams so als meine Top 5, mit den Rams als Fragezeichen 5. einfach weil da alles halt neu ist.
Ja, die Ravens und die Falcons hatte ich jetzt auch Anhieb nicht so auf dem Zettel, aber ja.
Und die Titans kommen für mich aber echt, wie du auch gerade gesagt hast, relativ dahinter. Also dass man diese drei Cornerbacks jetzt schon mal hat, mit Butler, den man ja für viel Geld geholt hat, mit Adoree Jackson und auch mit Logan Ryan als dritter Cornerback quasi. Dazu eben Kevin Byard, Jonathan Cyprian als Strong Safety. Das ist schon mal ein ziemlich gutes Paket so insgesamt. Und dann natürlich der Klassiker, was erlauben starke Cornerbacks? Starke Cornerbacks erlauben Blitzing. Mike Vrabel, der neue Head Coach in Tennessee ist, hat letztes Jahr in Houston zusammen mit Carolina die Top-Blitzing-Defense bei First-Down-Pässen gestellt. Die Texans unter Rabel haben in 44% der gegnerischen First-Down-Pässe geblitzt. Da war kein Team höher. Auch bei Third-Down-Pässen haben sie immer noch am vierthäufigsten geblitzt. Also sehr, sehr blitzfreudig gewesen, was sicher auch daran lag, dass sie Verletzungen hatten. J.J. Watt und so haben wir gerade schon angesprochen. Aber das ist ja auch schon, also wenn ein Koordinator bereit ist, so aggressiv zu spielen, denke ich auch, dass er das zumindest zu einem gewissen Grad mitnimmt. In Kombination mit der Secondary gehe ich deshalb auch davon aus, dass wir jetzt hier recht viele Blitzpakete sehen werden. Auch der neue Defensive Coordinator, Dean Pease, steht ja für eine aggressive Defense. Wir haben einen der besten Defensive Tackle davor in der NFL, in Jurrell Casey. Es sind, ich würde sagen, solide bis gute Pass-Rusher mit Derek Morgan, mit Brian Orakpo daneben. Sie haben Benny Logan noch geholt. Das Potenzial ist also auch in der Front da. Also sprich, ich glaube, man kann in Tennessee wirklich sehr, sehr flexibel und sehr, sehr aggressiv zu Werke gehen, wenn man das will. Und ich interpretiere so, dass die neuen Coaches das wollen. Mit Rashawn Evans, den sie dieses Jahr gedraftet haben in der ersten Runde auf Linebacker, ist hier noch ein Spieler, der eine sehr große Reichweite einfach mitbringt, also aufgrund seiner Explosivität, aufgrund seiner Antizipation. Der setzt natürlich Avery Williamson, der gegangen ist. Außerdem haben die Titans ja in der zweiten Runde einen meiner Lieblingsspieler in Harold Landry abgeräumt. Wenn der fit ist, dann könnte der auch schnell, oder dann wird der sehr schnell in die Pass-Rush-Rotation rutschen, wird da vielleicht auch auf einen der Starting-Spots drücken. Also das Potenzial auch in dieser Defense ist absolut gegeben. Für mich könnte das, wie gesagt, eine der 6-7 Top-Secondaries in der Liga werden. Und es könnte ein sehr, sehr guter Pass-Rush auch werden davor. Und wenn man das dann noch mit aggressivem Blitzing irgendwie kombiniert, dann kann das eine sehr, sehr mutige Defense, aber eben auch eine Defense, die zum Beispiel viele Turnover forciert oder viele schnelle Three-and-Outs forciert werden. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das dann auch mit der Offense zusammen funktioniert. Also ich erwarte eigentlich von Tennessee, nachdem ich jetzt am Anfang gesagt habe, für mich waren sie letztes Jahr ein Playoff-Team nur auf dem Papier, ein Team, das auch auf Tape tatsächlich ein Playoff-Team sein könnte.
Gehe ich voll mit dir. Also zumindest dieses Potenzial ist ja halt einfach da, sowohl in der Offense als auch in der Defense. Ja. Man muss es dann natürlich noch aufs Feld bringen.
Absolut.
Und umsetzen können. Aber ich glaube, da steckt sehr viel Potenzial, vor allem nicht jetzt unbedingt nur für dieses Jahr, also fürs kommende Jahr, sondern auch für so ein paar Jahre hinaus. Also es sind sehr, sehr viele junge Leute, sowohl in der Offense als auch in der Defense, die sich halt auch noch entwickeln können. Und jetzt vor allem mit Harold Landry und Rashawn Evans, zwei sehr spannende Draftpicks, bei denen viele ja, also Harold Landry hatten viele, als First Rounder hat er sich, glaube ich, dann verletzt, ja, und ist dann halt so ein bisschen runtergerutscht. Aber wenn der so spielt wie im College, und Rashaan Evans war ein sicherer First Rounder, eigentlich für alle, gehörte zu den besten Linebacker der Klasse. Also da hat man sich auch noch mal zwei Leute gehört, die ziemlich schnell Impact haben könnten. Also ich glaube, was die mittelfristige Zukunft angeht, braucht man sich als Tennessee Titans Fan keine Sorgen machen.
Nee, das denke ich auch nicht. Und sie haben für mich eben auch, wenn wir jetzt einfach nur mal heute reden, und wir haben jetzt gerade schon mit Houston und Indianapolis besprochen, sie haben für mich die komfortabelste Quarterback-Situation für die kommende Saison. Also weil wir eben bei Luck nicht wissen, ob der spielt und wie viel der spielt.
In der Division meinst du?
In der Division, was habe ich gesagt?
Ja.
In der Division, genau. Und wir wissen auch nicht genau, wie Deshaun Watson zurückkommt, wie fit er sein wird und wie er mit der neuen Offense klarkommt. Es sind auch Fragen, die Sample Size insgesamt bei Watson ist ja noch recht klein mit den paar Spielen, die er jetzt bisher nur hatte. Zu Blake Bortles kommen wir ja gleich noch.
Aber für mich,
aber also für mich, wenn ich jetzt eine Quarterback-Situation von dem, was wir heute wissen, für die 2018er Saison nehmen müsste, dann würde ich Max Mariota nehmen in der Division.
Ja, ich glaube, da wird der ein oder andere
Deshaun Watson vielleicht nehmen, ja. Aber
der ein oder andere Deshaun Watson nehmen, der hofft, dass der genauso weitermacht, und natürlich der ein oder andere auch Andrew Luck, der, wenn man hofft, dass er genauso weitermacht, wie er aufgehört hat vor der Verletzung. Ja, kommen wir zu einem Team, wo die Quarterback-Situation ein bisschen umstrittener ist. Bei den Jacksonville Jaguars, die aber trotzdem, trotz Blake Bortles, eine sehr passable Saison gespielt haben und nur fast im Super Bowl gelandet wären. Zumindest eine Halbzeit hat sie davon getrennt. Eine Halbzeit gut gegen die Patriots gespielt in den Playoffs und die andere Halbzeit dann von Brady und Co. überrollt worden. Und die Veränderung in der Offseason, die sind tatsächlich, wie ich finde, überschaubar geblieben. Ich meine, warum auch? Man hat eine verdammt gute Saison gespielt. Was soll man da viel verändern? Aber viele haben sich eine Veränderung erhofft auf der Quarterback-Position. Beziehungsweise viele haben auch damit gerechnet. Blake Bortles, über den wurde wirklich viel gesprochen. Meistens negativ, wie man es bei Blake Bortles gewohnt ist. Was viele ja nicht wissen, Blake Bortles und Tom Brady haben zusammen 5 Super Bowl-Titel gewonnen. 4 Super Bowl MVP Awards. 13 Pro Bowls gespielt und waren zweimal NFL MVPs. Sehr interessante oder lustige Seite übrigens. Hat uns ein Twitter-User auch nochmal darauf hingewiesen, dass wir das auf jeden Fall mit unterbringen sollen. Die Blake Bortles Facts bei Twitter. Sehr zu empfehlen, sehr lustig. Man hat auf jeden Fall an ihm festgehalten bei den Jaguars. Und nicht nur das, man hat sogar auch noch mit ihm verlängert. Also es sieht ganz danach aus, als wolle man ihn als Game Manager erstmal behalten. Wahrscheinlich viel über Run Game und vor allem die starke Defense lösen. Und das eher als jetzt auf Zwang, einen neuen Quarterback für die Zukunft zu finden, sei es in der Free Agency viel Geld ausgeben oder halt irgendwie sich einen hohen Draftpick besorgen und da viel investieren. Und das finde ich persönlich gar nicht mal so verkehrt, weil man kann über Blake Bortles sagen, was man will, aber also als Game Manager hat er ja letztes Jahr gereicht. Fast gereicht zumindest. Ja, fast für den Super Bowl gereicht.
Ja, also fast gereicht, ja. Aber
ja, ich weiß. Also, ich weiß, gegen wen war das? Gegen die Bills? Dieses Playoff-Spiel, wo es fast gar keine Passing Yards gab, ich weiß es nicht mehr genau.
Buffalo war das eine, und dann aber auch, oder ja doch, Buffalo und auch gegen die Patriots haben sie ihn ja letztlich irgendwie versteckt, hat man fast den Eindruck gehabt, weil also ich hätte mir für Jacksonville echt gewünscht, dass sie das Fenster Jackson mit dieser Defense, also entweder das oder man geht eben auf einen der günstigeren Quarterbacks in der Free Agency, um ihn zumindest Druck zu machen. Also ich denke da jetzt gerade an Teddy Bridgewater beispielsweise.
Ja, ich habe auch direkt an Teddy Bridgewater gedacht. Weil der könnte ja im Zweifel, wenn Teddy Bridgewater jetzt nochmal wirklich zurückkommt von seiner Verletzung, könnte ja er theoretisch auch der Quarterback für die Zukunft werden. Also einen Jahresvertrag geben, gucken, was er kann, Druck auf Blake Bortles machen, und wenn Blake Bortles nach wie vor halt einfach nicht zu Potte kommt, dann halt einen Bridgewater reinschmeißen, wenn er sich im Training beweist.
Der wäre wirklich ein super Game Manager, glaube ich, der auch zu diesem Team extrem gut passen würde, weil das Problem mit Bortles ist ja für mich immer noch, dass er, also ein Game Manager ist für mich, Andy Dalton ist es manchmal, so ein bisschen ein Spieler, der wo du weißt, der gewinnt dir keine Spiel oder der gewinnt dir im Normalfall das Spiel nicht alleine, aber er verliert es dir eben auch nicht. Und bei Bortles ist für mich diese Kurve viel zu krass. Also der hat diese Spiele teilweise, der hat ja einen, ich glaube 3 oder 4 Spiele waren es gegen Ende der Regular Season letztes Jahr, wo er wirklich gut war. Also wo man wirklich sagen muss, da war er wirklich, hat er guten Football gespielt, nicht nur statistisch, was ja bei ihm teilweise auch mal als guter Football ausgelegt wurde, aber auch einfach gut gespielt. Und dann fällt er immer wieder in so ein...
Wahrscheinlich wieder zu viel Party gemacht.
Vielleicht. Auf jeden Fall fällt er dann irgendwie wieder in so ein Loch. Er gilt ja auch tatsächlich als einer, der nicht so... Der das mit dem Lernen nicht immer ganz so ernst nimmt.
So diszipliniert ist.
Genau. Und er leistet sich halt so dann in der Summe, hat er diese krassen Spiele, wo er einfach irgendwie so einbricht. Entweder dann sich wahnsinnig leichte Fehler leistet oder seine Reads nicht hinkriegt. Dann haben wir immer noch das Problem, dass seine Passing, also seine Wurfmechanik teilweise ziemlich wild ist und so wahnsinnig viel Zeit braucht, so ein bisschen so wie so aufladen muss irgendwie und dadurch die Defense natürlich noch mehr so diesen Bruchteil der Sekunde kriegt, um vielleicht in den Passweg reinzuspringen, den Ball abzufangen. Also für mich ist Blake Bortles einfach zu inkonstant, um das Potenzial, das diese Defense einfach mitbringt, jetzt irgendwie so zu verschwenden und ihm nicht mal irgendwie einen Konkurrenten zur Seite zu stellen. Also Cody Kessler da jetzt irgendwie, den sie ja geholt haben, ist ja ja, genau, also genau das. Und also sei es ein Teddy Bridgewater, selbst wenn man jetzt irgendwie jemanden wie, ich werfe jetzt einfach mal einen Mike Glennon oder einen AJ McCarron in den Raum, wo wir jetzt beide sagen würden, das sind keine guten Quarterbacks, aber zumindest um ihm Konkurrenz zu machen.
Aber vielleicht ist ja diese Teddy Bridgewater-Geschichte noch nicht so ganz vom Tisch. Ich meine, vielleicht, wenn man da bei den Jets, was soll man mit 3? Ja, also man hat ja Sam Darnold, der zukünftige Franchise-Quarterback werden soll. Man hat mit McCown einen, der zumindest so eine Saison auch noch mal überbrücken kann, bis Sam Darnold soweit ist. Und was will man dann vielleicht mit Bridgewater? Vielleicht wird man den dann auch noch los.
Ja, vielleicht. Sie werden ihn auf jeden Fall ins Schaufenster stellen in der Preseason. Ja. Davon gehe ich eigentlich schon aus. Und wenn da, also letztes Jahr, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, letztes Jahr in der Preseason, da war das auch so, dass wir das ja, Blake Bortles wurde ja diskutiert und da war da teilweise ernsthaft die Diskussion, dass Chad Henne zur Regular Season startet. Da gab es diese Zeit in der Preseason, wo die Abwechslung, glaube ich, gleich viel Spielzeit gekriegt haben, oder das eine Spiel hat der eine gestartet, das andere der andere, irgendwie so. Und da gab es ernsthafte Diskussionen, dass Chad Henne starten soll, weil Blake Bortles halt so furchtbar aussah.
Ich habe es hier auch als Notiz stehen. Also ich habe hier stehen, Bortles ist der Schwachpunkt dieser Mannschaft. Ich wollte jetzt ihn vielleicht noch mal so ein bisschen verteidigen.
Nein.
Naja, eine der Stärken, kommen wir zu den Stärken, wird definitiv das Run-Game sein. Leonard Fournette war vielleicht mit 3,9 Yards pro Versuch etwas ineffektiv, aber er hat in 13 Spielen trotzdem über 1000 Yards geschafft. Wenn er denn mal fit bleiben würde, also ich meine, im College hatte er schon häufiger Probleme. Ich glaube, das Sprunggelenk ist es immer mal wieder. Letzte Saison dann auch mehrfach angeschlagen gewesen, auch ein paar Spiele gefehlt. Aber er wird das Kernstück dieser Offense sein müssen und viel Verantwortung übernehmen müssen, was natürlich der teilweisen Unfähigkeit von Blake Bortles geschuldet ist. Um ihm vielleicht noch ein paar mehr Räume zu verschaffen, ein paar größere Gaps, hat man sich einen Guard namens Andrew Norwell geholt und ihn zum bestbezahlten Guard der NFL gemacht. Überbezahlt, sagen einige. Andere sagen, er hat es sich verdient. Fun Fact an dieser Stelle, den ich gefunden habe. Letzte Saison war er der einzige Lineman in der NFL, der weder einen Sack noch einen Quarterback-Hit zugelassen hat. Es ist sehr viel Geld, was er verdienen wird. Aber er wird definitiv auch die Line der Jaguars um einiges besser machen. So viel ist sicher. Die war so ein bisschen wackelig. Aber ich denke, jetzt hat man zumindest 3 von 5 Positionen in der Line relativ gut besetzt. Und Left Tackle Cam Robinson könnte sich auch noch steigern. War letztes Jahr ein Second-Round-Pick. Wurde von vielen auch sehr hoch eingeschätzt. Die Rookie-Saison war dann aber nicht so berauschend. Aber trotzdem glaube ich, also 3 von 5 Positionen mit einer, wo eine Option auf mehr besteht, da kann man vielleicht schon mitarbeiten, oder? Ich schieb das Thema O-Line mal wieder so ein bisschen von mir weg.
Ja, also da reden wir jetzt auch wieder nicht von einer der Top 10 O-Lines, aber das ist zumindest so solide und für das, was sie, glaube ich, machen wollen, sage ich jetzt mal, ausreichend. Also den Jaguars geht's ja eben darum, das Spiel übers Run-Game zu kontrollieren. Dafür ist ein Cam Robinson oder ein Andrew Norwell sicher. Oder also Andrew Norwell ist natürlich auch ein guter Pass-Protector, aber der ist auch ein sehr, sehr guter Run-Blocker. Das kann man mit denen schon machen. Für mich ist da ein bisschen, weil du Fournette jetzt schon angesprochen hattest, für mich ist bei Fournette immer so ein bisschen das Problem, dass er die Offense eben eindimensional macht. Also einmal so, wie die Jaguars ihn einsetzen. Sie setzen ihn halt wirklich sehr, sehr strikt, was Formationen angeht, also aus welchen Formationen heraus er läuft, und eben auch sehr wenig als Passfänger ein. Und dadurch machst du dir ja selbst das Leben irgendwie schwer als Jaguars, weil der Gegner ja irgendwie so ein bisschen weiß, wenn jetzt Fournette da im Backfield steht, dann wird der vermutlich jetzt den Ball auch als Runner bekommen, so ein bisschen.
Du hast mit TJ Yeldon aber auch noch einen Running Back dahinter, der zur Not auch mal den Ball fangen kann.
Ja.
Kommen wir zu den Receivern. Allen Robinson, der letzte Saison ja eh nicht gespielt hat, verletzungsbedingt, ist nicht mehr da. Der ist zu den Bears gegangen. Allen Hurns ist auch weg, genauso wie Tight End Mercedes Lewis. Das klingt jetzt erstmal nach einer Reihe von Verlusten, aber man hat halt auch für Ersatz gesorgt. Ob der ebenbürtig ist, darüber kann man diskutieren. Aber Dante Moncrief ist gekommen, genauso wie Tight End Austin Zafarian Jenkins. Auch Dante Moncrief gilt als überbezahlt, zumindest für jemanden, der sehr verletzungsanfällig ist. Aber gut, guckt man sich Allen Robinson an, da ist zwar wahrscheinlich mehr Talent, aber auch der hat mit Verletzungen sehr viel zu tun gehabt. Und Moncrief hat zumindest ein paar Mal gespielt in der letzten Saison. Nicht zu vergessen, man hat dann noch einen Marquise Lee, einen Didi Westbrook, einen Keelan Cole, der am Ende der letzten Saison häufiger eingesetzt wurde und auch ein bisschen Talent aufblitzen lassen hat. Und im Draft hat man sich dann noch einen absoluten Deep Threat Receiver geholt mit DJ Chark, der, ja, viele halten ihn auch für sehr eindimensional, dass du den immer nur so fly and go schickst und dann hoffst, dass er Separation bekommt. Generell, was die Receiver angeht, das haut wahrscheinlich niemanden so richtig aus der Hütte. Es gibt jetzt keine klare Nummer 1, aber wenn man sich die ganzen Receiver anschaut und wenn man die dann gut einsetzt, vor allem nach ihren Fähigkeiten, kann man, glaube ich, auch was Brauchbares rausbekommen, denke ich. Also, was ich finde, ist, dass, oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass Zafarian Jenkins ein Upgrade gegenüber Mercedes Lewis ist. Ansonsten muss man aus diesen Receivern schon ein bisschen was rauskitzeln. Da fehlt, glaube ich, dann doch noch mal so das Spitzenniveau.
Es fehlt auch wieder so ein bisschen, was wir jetzt bei ein paar Teams innerhalb der Division-Reihe jetzt schon hatten. Oder mir geht es zumindest so. Es fehlt so eine Nummer 1. Also ich habe so ein bisschen so das viele Nummer 2s hier. Moncrief, Marcus Lee, total. Didi Westbrook und Keelan Cole, hast du ja auch gesagt, letzte Saison auch gut gespielt im letzten Parts der Saison dann quasi. Ist alles okay, ist alles solide. Mir fehlt da so ein bisschen die dominante X-Receiver. Ja. Dann ist aber auch wieder natürlich die Frage, brauchst du den, wenn du das machen willst, was die Jaguars anscheinend machen wollen? Weil ich glaube, da wird dann wieder eher wichtig sein, dass die Tight-End-Situation gut ist. Und die ist, glaube ich, ganz gut mit Nyles Paul und Zafarian Jenkins, die, denke ich, auch viel zusammen auf dem Feld stehen werden. Also ich rechne mit relativ viel Two-Tight-End-Sets in Jacksonville und dann daraus eben zum einen viel Play-Action und zum anderen auch einfach viel Downhill-Run-Game daraus.
Was die Leute definitiv aus sämtlichen Hütten haut, das ist die Defense. Wir haben es schon oft durchblicken lassen. Die Defense, Leute, von den Jaguars, Halleluja. Letztes Jahr schon eine der besten Defensive der NFL gewesen und ich glaube, die ganze Analyse kann man relativ kurz halten, weil viel geändert hat sich nicht. Ich lese nur mal ein paar Namen vor und du kannst ja mal so eine, nee, nicht bei jedem, so eine kurze Reaktion geben. Calais Campbell, Jalen Ramsey und AJ Bouye, Telvin Smith, Yannick Ngakoue, Miles Jack, Malik Jackson, Barry Church. Nur mal diese Namen, ja, wo man irgendwie, also zumindest ist bei mir so, mit allen von denen verbinde ich wirklich oberstes NFL-Defense-Niveau.
Ja, da besteht, glaube ich, kein Zweifel. Also die Jaguars haben für mich das beste Cornerback-Duo in der NFL. Ich glaube, das sehen die allermeisten so mit AJ Bouye und Jalen Ramsey. Sie haben Calais Campbell, war letztes Jahr einer der absolut besten Defensive Linemen in der Liga. Yannick Ngakoue ist gegenüber von ihm, ist da wirklich so durchgeschossen, ist jetzt auch ein absolut gefährlicher Pass-Rusher geworden. Malik Jackson in der Mitte, dann hatten die Jaguars ja so ein bisschen das Problem, die haben ja recht, also eher, sagen wir, eher kleinere, in Anführungszeichen, vor allem auf Geschwindigkeit, auf Passverteidigen ausgelegte Linebacker, Miles Jack und Telvin Smith vor allem. Da hatten sie so ein bisschen ja das Problem Anfang der Saison, dass die Run-Defense Schwierigkeiten gemacht hat, dass sie zwar gegen den Pass gut waren, aber eben mit dem Run Probleme hatten. Was dann auch so daran liegt, dass sie in der, also dass es eine recht aggressive Front insgesamt ist mit viel Run-Gapping, also dass die Verteidiger eine gezielte Gap angreifen und eben nicht darauf warten, was die Offense macht und dann irgendwie zwei Gaps verteidigen müssen. Sie hatten aber nicht diese Präsenz in der Mitte, gerade auf Nose-Tackle, die dann trotzdem eben gegen den Run so ein bisschen als der Anker dient. Und das hat sich dann eben auch noch geändert, als sie Marcel Darius aus Buffalo geholt haben. Das hat man dann auch sehr deutlich gemerkt, zum einen in Jacksonville, was die Run-Defense angeht, aber auch in Buffalo, weil da ist die Run-Defense dann ziemlich zusammengebrochen.
Aber ganz ehrlich, viele Teams würden sich nach einem einzigen von diesem Kaliber sehnen, ja, in ihren Defenses. Und ich meine, das ist fast die ganze Starting-Defense, die ich gerade vorgelesen habe. Und die noch dazukommen, die sind jetzt auch nicht gerade schlecht. Einziges kleines Fragezeichen ist vielleicht der Nummer 3 Cornerback, der Slot-Cornerback. Mhm. Das ist ja nicht mehr Aaron Colvin, das hatten wir gesagt. Der ist zu den Texans gegangen, sondern vermutlich DJ Hayden, der bislang jetzt noch nicht die aufregendste NFL-Karriere hinlegt. Das ist zumindest eine kleine Schwächung, vermutlich. Was man dann aber im Draft gemacht hat, ist, nochmal in die Tiefe zu investieren und Nachfolger zu holen für die Zukunft, weil ich glaube, die alle, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, zu bezahlen in Zukunft, ich glaube, das ist relativ unmöglich. Ich meine, auch mit einem Blake Bortles, den man, also wenn man nicht diesen wahnsinnig teuren Quarterback hat. In der ersten Runde gab es Taven Bryan, ist vielleicht einer der talentiertesten Interior Linemen der Klasse gewesen, aber einer auch, der noch definitiv viel dazulernen muss, um auf NFL-Niveau zu bestehen. Aber ganz ehrlich, wo könnte man besser lernen als hinter einem Malik Jackson und einem Marcel Darius zum Beispiel? Dann hat man auch noch Safety Ronnie Harrison für die Zukunft geholt, auch wieder in die Tiefe investiert. Barry Church und Gibson sind gesetzt, aber auch der kann hinter diesen beiden lernen. Also ganz, ganz viel Talent in der gesamten Defense. Keine Löcher, keine Fragezeichen, wie ich finde. Und dahinter jetzt dann auch nochmal viel junges Talent, viel Tiefe. Ich meine, da könnte man auch wieder zu deinem Lieblingssatz hinzukommen. Die, wie sagst du immer, die Roster-Tiefe in der D-Line oder so.
In der D-Line ist Rotation ganz wichtig.
Ja, und das könnte man jetzt auch zum Beispiel machen. Ja. Also, ich weiß nicht, ob wir da noch mehr zu dieser Defense sagen müssen. Du hast es schon auch so ein bisschen analysiert, aber das ist einfach das oberste Niveau der NFL.
Ja, also würde ich eigentlich genauso zustimmen. Also, ich glaube, man könnte vielleicht so ein bisschen sagen, dass wer, also ich würde jetzt argumentieren, die Eagles haben die bessere Defensive Line. Die Vikings sind ungefähr auf Augenhöhe, was die Front angeht mit den Jaguars. Wir sind alle gespannt auf die Rams. Aber im Gesamtpaket, ja, ist die Jaguars Defense, also mal, wenn sie nicht top, also wenn man sie nicht als die beste sieht, dann ist sie eine der zwei besten in der Liga.
Da gibt es einfach, für mich gibt es bei den Jaguars nicht diese eine Position, wo man denkt, ah, das könnte irgendwie schwierig werden. Ja, ja, gut, dritter Cornerback, vielleicht diese Saison, kommende Saison, weil man da eben halt einen entscheidenden Mann verloren hat, einen der besten Slot-Cornerbacks. Aber ansonsten einfach ekelhaft stark, zumindest wenn sie nur ansatzweise so spielen wie letzte Saison. Und ja, ich meine, ja, ein Jalen Ramsey und AJ Bouye sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig alt. Also da kann sogar noch Steigerung drin sein.
Also was man, wo man, wenn man irgendwas, glaube ich, kritisieren will, dann würde ich am ehesten noch in die Richtung, und es gibt eigentlich nicht wirklich was zu kritisieren, deswegen das Argument würde ich am ehesten vielleicht noch sagen, man kann argumentieren, dass es ein dass man schauen muss, wer so ein bisschen diese Leadership-Rolle übernimmt, die ja durch das Karriere von Paul Posluszny entsteht, der da einfach über Jahre hinweg als Middle Linebacker die Defense angeführt hat, sage ich jetzt mal. Aber die Qualität einfach ist so hoch und es gibt ja eben Spieler wie einen Calais Campbell, der ein absoluter Leader ist, wie auch ein Jalen Ramsey, der jetzt schon einer der Leader in diesem Team ist, dass ich mir selbst da jetzt auch nicht so die Sorgen mache.
fassen wir zusammen, Offense wahrscheinlich genauso durchschnittlich wie letztes Jahr mit einer etwas besseren D-Line. Die Defense haben wir jetzt lang und breit drüber gesprochen. Ich sehe irgendwie keinen Grund dafür, dass die Jaguars keine ähnliche Saison, was die Leistung angeht, spielen sollten wie letztes Jahr. Weil sich halt auch eben nicht so wahnsinnig viel getan hat. Das, meine Lieben, war die AFC South Analyse. Schreibt uns gerne bei Twitter, Instagram oder Facebook, was ihr davon haltet, von unseren Einschätzungen. Vielleicht seht ihr ja die eine oder andere Sache komplett anders. Lasst es uns wissen. Aber das war's dann tatsächlich auch für unsere Off-Season-Analyse generell. Wir haben alle Divisions durch. Wer die ein oder andere verpasst hat, ist überhaupt kein Problem. Die kann man schön entspannt nachhören in den Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, beziehungsweise in den letzten 7 Folgen. Und das war jetzt der analytische Part. Den haben wir abgehakt. Jetzt kommt der spaßige Teil in den nächsten Wochen. Wir haben wirklich sehr, sehr viele schöne Sachen geplant, wie ich finde. Also nächste Woche gibt's unser gemeinsames Power Ranking. Es kommen, wie versprochen, Fantasy Football Folgen. Wir beantworten ganz viele eurer Fragen zur kommenden NFL-Saison. Ja, also wenn euch da jetzt schon mal direkt was einfällt, immer her damit, über die sozialen Netzwerke. Ansonsten werden wir euch dann natürlich auch nochmal explizit nachfragen, wenn es soweit ist. Und wir gucken natürlich auch vor der Saison nochmal in die Glaskugel und geben so ein paar Vorhersagen, Prediction ab und prophezeien so ein bisschen. Legen so ein paar Tarotkarten und gucken, wie die nächste Saison ausgehen wird. Ansonsten war es das für diese Woche, oder?
Ja, wir sind jetzt tatsächlich durch. Es hat extrem viel Spaß gemacht, diese ganzen Divisions durchzugehen. Ich hoffe, dass auch für jeden was dabei war. Und wie ganz am Anfang eigentlich schon gesagt, um den Bogen irgendwie nochmal zurückzuschlagen, für mich ist die AFC South eine sehr spannende Division. Und ich glaube, dass wir da nicht nur theoretisch oder nicht nur 2 Playoff-Teams sehen könnten. Ich glaube, dass eben Houston beispielsweise das spektakulärste Team der Liga haben könnte, wenn alles gut läuft, dass ich mich auch auf diese Division sehr freue, die ja doch für einige Jahre so ein bisschen die Colts und dann lange nichts diesen Stand in der Liga hatte. Genau, und dann, du hast schon gesagt, wir wollen auf jeden Fall auch die Hörer noch einbinden. Wir werden wahrscheinlich ja sogar nächste Woche schon den ersten Teil unserer Mailbag-Folge mit einbauen. Aber wie gesagt, machen wir nochmal einen Aufruf, dass ihr uns eure Fragen stellen könnt. Und dann haben wir bis zur Saison noch echt viel geplant. Also freut euch drauf.
Oh ja. Wir freuen uns auch. Das war's für diese Woche. Macht's gut. Ciao.